Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ruhig, Bruder. Auf alle Fälle ruhig, Bruder.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Das andere ist mir in diversen Situationen schon viel zu oft passiert.
Kalt eingeritten und nachher
gestellt. Ey, und das in der Ecke stehen, ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße.
Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Jetzt brauche ich mal ein bisschen Signal von dir, Simon. Gib mir mal was. Das war nicht drauf.
Okay. Was ist das hier eigentlich für ein Gerät?
Was schön lautes, vielleicht den Kaiser von San Francisco.
Was ist das hier eigentlich für ein Gerät, was hier liegt?
Das hast du mir mal zum Geburtstag geschenkt.
Ach, das Chaos-Pad?
Das ist das Chaos-Pad.
Das ist das Chaos-Pad.
Ja, das habe ich mir heute mal zurechtgelegt, weil ich dachte, irgendwie muss das mal was Besonderes sein. Heute.
Mit Effekten.
Mit Effekten, lass dich überraschen. Siehst du gerade zum ersten Mal. Du
sitzt ja, ich sehe es zum ersten Mal.
Völlig in dein Buch vertieft, welche Geschichte du gleich vorliest. Genau, und jetzt siehst du das Chaos-Bett. Ja, genau, da habe ich mir so ein paar Buttons zurechtgelegt und lass dich einfach überraschen.
Aha.
Das ist Simon Jäger. Er ist Synchronschauspieler, Sprecher für Hörspiele, Hörbücher und Videospiele. Die meisten werden ihn kennen als die feste Stimme von Matt Damon, Josh Hartnett, Jet Li, Mos Def oder, Gott hab ihn selig, Heath Ledger. Als Hörbuchsprecher steht er wohl vor allem durch seine Interpretation der Thriller-Romane von Sebastian Fitzek im Fokus der Öffentlichkeit. Sein ganzes Repertoire aber kann er im Komödiantischen offenbaren. So zum Beispiel bei den Romanen seiner Wunschautoren Christopher Moore oder Douglas Adams. Er fühlt sich wohl in der Dunkelkammer, wo er müffelnden Charakteren Leben einhauchen kann. Zumindest scheut er das Licht der Öffentlichkeit, wenn es um ihn als Person geht. Weshalb er auch lieber Matt Damon als selber glänzen möchte. Umso mehr freuen wir uns, dass er dennoch hier ist.
Simon, es ist ein Knaller, dass du hier bist.
Schön.
Freut mich sehr. Du warst ja eigentlich meine heimliche, nee, auch meine offizielle Nummer 1, als wir angefangen haben, vor einem guten halben,
Dreivierteljahr.
Nee, Dreivierteljahr. Wobei Tanja Geke war natürlich ein traumhafter, durchaus gerechtfertigter Nummer.
Anfang.
Schön, dass du mich gerettet hast. Danke. Ich wollte mich die Nummer 1 sagen. So, du hast gesagt, ich soll dich überraschen.
Ja.
Mit einem Getränk.
Ja, bitte.
Ja, und du wolltest was Klassisches, hast du gesagt.
Nicht hab
so ein Pseudo irgendwie neue Melonen-Gurkenmix mit Gin Tonic oder irgendwas. Und dann habe ich gedacht, was haben wir denn immer? Du bist ja so frankophil. Da habe ich gedacht, okay, und du trinkst gerne Rotwein und du trinkst ja auch, es gibt ja auch die Prima Vista Lesung mit David, wo ihr auch die Weinlese draus gemacht habt und gerne rot wart.
Das ist sehr schön formuliert, ja.
Genau, und ich dachte, okay, dann klassisch Wein. Und jetzt dachte so einen schönen, schweren Franzosen, kenne ich mich schwer mit aus. Ich habe dann auch noch mal schnell meinen Bruder angetextet und so, Und die kennen sich mit dem Karstadt-Sortiment nicht aus und das ist halt immer meine Quelle. Es ist so. Und dann war ich heute Morgen drin und, dann weiß ich, wir waren mal essen beim Italiener bei dir um die Ecke und da haben wir diesen geilen, schweren, alten Reserva getrunken.
Ja.
So, und da habe ich gedacht, das wäre
ja
so
ein schön
Barrique. Ja, genau, das ist ein Spanischer, genau. Und dann bin ich heute Morgen bei Kascha rein und es war eine neue Beratung da. Der Kerl war auch ein Spanier, also war natürlich ein gefundenes Fressen für ihn. Er hat mich super beraten und er hat mir den Condado de Haza, spricht man das so? Haza?
Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Spanisch.
Ja, genau. Alejandro Fernandez ist der
Winzer. War der Weinkenner.
So heißt der
Winzer. Ihr seid jetzt per Du.
Genau, das ist von 2014. Ich habe den, wie man das so macht, schon eine Stunde vorher jetzt mal aufgemacht, damit er, wie man so schön sagt, dekantieren.
Und es ist noch was da.
Er ist noch nicht, hat sich noch nicht aufgelöst.
Nein, nee. Er riecht auch nicht nach Essig.
Also, und der hat mir noch dazu erzählt, also der macht wohl moderne Verfahren, so er hat mich richtig, richtig belabert, aber ein paar Sachen sind hängen geblieben. Und zwar benutzt der nur neue Fässer. Mhm. Weil, wusste ich auch nicht, nach dem dritten oder vierten Mal geben die eigentlich keinen Geschmack mehr ab. Mhm. Also diesen klassischen, dass man vom Holzfass so geil findet,
verliert sich. Ja, stimmt, ich habe das mal gelesen, ja.
Genau, das heißt, er benutzt nur neue. Also, der hat jetzt eine Stunde gezogen, guck mal dein Glas her.
Das ist vielleicht gefährlich hier über
dem Couch. Achso, ja gut, das ist nicht so.
Lieber aufs Sofa.
Lieber auf der hellen Couch, genau. Ist ja Rotwein. Die kann man dann hinterher darin tränken und dann sieht man den Fleck nicht mehr.
So, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er mundet dir. Und wenn nicht, gehe ich nach Hause.
Ach Quatsch, nein, der mundet bestimmt. Ich habe gerade eine Pizza gegessen, die hat sich...
Er klingt gut.
...in mir festgesetzt. Das ist der, das soll die jetzt mal wegspülen. Ja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Schön, dass du da bist.
Ja, der ist ganz lecker.
Ja. Krass.
Doch.
Oder?
Ja, der ist lecker.
Oh, der schliert auf jeden Fall gut ab hier. Am Glas. Ist das nicht auch so ein Zeichen für irgendwas Tolles an dem Wein?
Das ist auf alle Fälle ein Zeichen für Alter.
Für Alter?
Ja.
Siehst du.
Wenn er da so langsam runter rinnt.
Ja. Und er hat nicht so viel Säure, weil das ich wollte nämlich nicht, das habe ich nur extra gesagt.
Das stimmt.
Bitte nicht so viel Säure. Er darf gerne Wumms haben.
Und sonst möpselt es so schnell.
Ja, genau. Mm. Ah, sehr gut. Okay, ich muss ja gestehen, es gab bei meinen Kollegen intern so ein bisschen Vorbehalt, dass ob ich der Richtige wäre, diese Folge mit dir zu machen, ob vielleicht nicht Josef der geeignetere Kandidat wäre, weil ich so als dein Haus- und Hof-Toni und Dauerregisseur, in Anführungsstrichen, würde vielleicht nur von einem Insider zum nächsten mit dir switchen. Und ich dachte, nein, dem müssen wir vorbauen.
Ich würde sagen, wenn ja.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen ganz zurück machen, weil so ganz genau weiß ich es auch nicht. Weil du bist tatsächlich ja über diese Kinderschauspielagentur von Oliver Robecks Mama.
Mhm, genau.
In das Synchron-Business gekommen.
Na, und in dieses ganze Geschäft. Ich habe angefangen mit Drehen.
Ja.
Also im Fernsehen. Das war, wie gesagt, eine Kinderagentur oder Kinder- und Jugendagentur. Und damals gab es West-Berlin noch. Und da ist Anneliese Rohrbeck dann ja auch durch die Schulen gezogen und hat sich lustige, wahrscheinlich niedlich aussehende Kinder angeguckt und rausgesucht, hat mit den Eltern gesprochen und gefragt, ob die nicht mal, also ob die dürften und ob sie uns vor allem auch gefragt, ob wir Lust hätten, mal im Fernsehen zu sein. Und
ach, die ist wirklich durch die Schulen gegangen.
Also, das war so
Kontakt zu dir und Olli. Ihr kanntet euch da gar nicht?
Doch, wir kannten uns dann durch sie. Ja. Wir haben uns durch diese Tätigkeit dann kennengelernt. Mhm. Also ich erinnere, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich durch Schulen gegangen ist. Das ist wahrscheinlich völliger Humbug. Das ist nur in meiner verschwommenen Erinnerung so.
Okay, das fällt dir auch schwer.
Ich war in einer, das ist Grundschule gewesen und die Zeiten sind sehr dunkel und sehr lange her und auch nicht unbedingt, ich habe mich auch in der Schulzeit nicht mit Ruhm bekleckert und deswegen ist das alles so in so einem Nebel. Aber ich weiß, dass wir damals, ZDF Musikarena nannte sich das, glaube ich, oder ZDF Sommergarten, genau, Sommergarten.
Ja.
Heute heißt das, das ist ein anderer Name auf dem Messegelände. Und da waren wir, glaube ich, sogar als Klasse irgendwie und sind da mit dem Bus hin. Ich krieg's wirklich nicht ganz zusammen. Ich weiß, dass wir irgendwann, wahrscheinlich waren wir da schon so ein bisschen aussortiert, sollten wir bei irgendeiner Sendung im Rahmen dieses ZDF-Sommergartens dann als Klasse in roten Nachthemden mit Clownsnasen durch die Gegend tanzen.
Mhm.
Als Unterhaltungs-, ja, als Hintergrundunterhaltung. Und offensichtlich sah ich zu der Zeit niedlich genug aus, dass ich dann ein bisschen im Fernsehen
kurze Auftritte hatte. Vor die Kamera.
Ja, und dann habe ich so diese klassischen ZDF-Dinger da, Ein Heim für Tiere und Peter Lustig Löwenzahn und Schwarzwaldklinik und was alles da irgendwie in den späten 80ern, später 80ern? Nee, Mitte der 80er war das.
Ja, glaub schon,
Mitte der 80er, was da so über die Mattscheibe flimmerte. Und dann habe ich da immer mal ein bisschen mitgemacht und ich habe dann irgendwann auch mal was gesehen im Internet und fand es wirklich alles andere als sehenswert.
Du, jetzt später?
Ja, jetzt später. Das ist noch nicht so lange her. Da hat mir irgendeiner mal so einen Link geschickt und da gibt es irgendwelche kleinen Bilder im Internet, also Szenen im Internet. Und
okay.
Ich kann dir aber wirklich nicht sagen, wo das ist, weil ich habe es dann auch nicht nochmal gesehen. Das ist mir auch recht unangenehm.
Naja, komm. Also
ja,
als Gott, Achtjähriger musst du dich ja nicht schämen.
Ach nee, schämen tue ich mich dafür auch nicht. Aber es ist halt alles andere als wirklich gut. Und darüber bin ich dann ins Synchron gerutscht, weil ich halt mit diversen Schauspielern zusammengearbeitet habe, die eben auch synchronisiert haben und die wahrscheinlich der Meinung waren, der stellt sich gar nicht so blöd an. Und dann rief irgendwann mal, ich glaube, die deutsche Synchron war es, rief an, ob ich nicht mal Lust hätte, auch einen Take zu sprechen. Und dann habe ich gehustet und gelacht und dann habe ich ziemlich schnell meine erste Serie gesprochen. Und das war Grisou, der kleine Drache, den vorher Oliver Rohrbeck gesprochen hat.
Genau. Und dann hast du ihn übernommen.
Und dann habe ich den übernommen, weil Olli halt schon im Stimmbruch war. Er ist ja ein bisschen älter.
Ja, so, klar.
Und vorm Stimmbruch klangen wir recht ähnlich. Das mag vielleicht an West-Berlin liegen, weil wir einen ähnlichen eine ähnliche Aussprache hatten. Kursche und Kursturm und
was weiß ich. Doch, es gibt ein paar Sachen, das stimmt.
Ja, und so habe ich dann angefangen. Und dann habe ich das weitergemacht, weil das hat mir dann Spaß gemacht. Das fand ich auch ganz schön. Und die Leute waren lustig. Und die anderen Kinder, mit denen ich da zusammen rumgeturnt habe, waren lustig. Und es hatte auch nicht, sagen wir mal, der Begriff Arbeit war mir da nicht so, ich habe das damit nicht in Zusammenhang gebracht. Das war nicht wirklich Arbeit. Das war ein Abenteuer und ich habe da wahnsinnig viel lernen können. Und auf dann habe ich das, ja, ewig so weitergemacht. Und dann eben entsprechend nach, sagen wir mal, 10 Jahren oder, naja, wenn ich mit 8 schon angefangen habe, 18, 28, also fast 20 Jahre oder 15, 16 Jahre, habe ich dann gedacht, ich sollte mal was anderes machen. Mhm. Oder auch was
anderes. Auch was anderes, auf jeden
Fall. Weil meine Freunde haben zum Beispiel alle irgendwelche Jobs gehabt. In der Currywurstbude im Schwimmbad, wo ich immer dachte, das ist ja der Traumjob überhaupt. Currybude im Freibad, das ist ja das Geilste überhaupt.
Ja.
Ist natürlich totale Scheiße. Pommes im Sommer bei 32 Grad in der Currywurstbude arbeiten, das ist die Hölle.
Auf jeden Fall.
Aber mit so 16, 17 fand ich das geil. Der hat in der Aluminium.
Oder wie die Jungs mit dem Bauchladen am Alexanderplatz. Mit den
ja, das ist auch geil, mit dem Grill auf dem Rücken.
Ja, den du noch trägst. Dann,
genau. Und
dann auch noch 30
Wenn da mal was kaputt geht, lass da mal ein Ventil explodieren.
Herrlich. Ja, aber du hattest auch das Glück, hast du ja auch mal gesagt, dass du tatsächlich noch mit den so ein paar großen Größen der Synchronbranche quasi angelernt wurdest und auch, wo noch Zeit war, oder?
Das ist, glaube ich, viel mehr, also das ist viel entscheidender, dass noch Zeit war. Das hat sich sehr verändert. Das fing schon an, als die Videotechnik dann existiert. Angefangen habe ich mit Schleifen. Das heißt, da war ein großer Kinoprojektor und dann gab es so, also weiß nicht, jeder kennt vielleicht diese Filmrollen, die sind ja dann schon so ein halber Meter im Durchmesser. Und wir hatten Schleifen. Das heißt, die waren so dick wie 3 Blätter Papier. Und dann gab es einen Vorführer, der hat die dann eingelegt und dann liefen die. Das heißt, bis überhaupt dieser Take, in den ja der zusynchronisierende Film eingeteilt wird, bis der Take überhaupt lief, hat es schon immer 3-4 Minuten gedauert. Und in der Zeit konntest du quatschen und das war sehr ruhig. Und dann haben eben auch die älteren Kollegen mir Tipps geben können oder haben gesagt, hier, wenn du lachen willst, musst du einfach ausatmen, da hast du keine Luft mehr, dann machst du automatisch hört keiner. Und lachen und heulen hört sowieso keiner.
Den Unterschied.
Ja, das hört keiner. Oder das kriegt keiner mit. Das sieht ja das, da siehst ja das Gesicht und dann machst du Mundwinkel nach oben, nach unten und schon hast du. Also es ist wirklich es gibt so einfache Tricks.
Ja.
Klar, es wird dann schwer, wenn man sagt, man will dann einen Charakter ganz bestimmt bedienen oder hat so eine ganz spezielle Lache, die man dann irgendwie nachmachen soll. Oder. Aber es hat viel länger gedauert als heute. Also du hast am Tag, wenn es hochkam, 80, 100 Takes gemacht. Heute bist man bei 300, 350 Takes. Also das ist
Wahnsinn.
Durch Computer und Festplatte, da kannst du direkt auf die Takes springen. Da hast du auch keine. Früher sind die Schleifen auch durchgebrannt. Mhm. Das war immer ganz cool, wenn man. Dann steht man da in diesem sehr dunklen Atelier. Das war wirklich wie ein Kino, große Räume, hohe Decken und vorne war eine Leinwand. Das Bild war beschissen. Es war alles total.
Damals schon?
Ja, das war, naja, komm, Schleife, das war ein körniges Bild. Das war grob, man hat nur so ein bisschen gesehen ungefähr und labial. Ja, der macht da irgendwie den Mund zu. Hauptsache der Rhythmus stimmt. Schnapp, und da muss man dann probieren, drauf zu passen.
Ja.
Und dann ist die Schleife durchgebrannt, weil die zum Beispiel zu lange vor der heißen Projektorlampe war. Dann ist das Zelluloid geschmolzen. Mhm. Dann ging das immer so, das hat man auf dieser riesen Leinwand gesehen, dann wurde es plötzlich weiß. Das Bild, was man vorher gesehen hat von, weiß ich, den Cowboy-Knarzen, die da stehen, löste sich auf. Das war, als ob man Öl in Wasser tröpft. Dann kamen so Blasen und dann war die Leinwand weiß. Und dann wusste ich, jetzt haben wir erstmal 20 Minuten Zeit. Mhm. Die Cutterin muss nach oben, dann muss neu kopiert werden, dann muss eine neue Schleife gemacht werden. Und bis die fertig war, oh, kannst du auf den Hof gehen oder irgendwo anders Scheiße bauen. Mhm. Das war sehr lustig. Das war sehr lustig.
Ja,
aber es gab einfach, dieser Zeitdruck war nicht im Ansatz so vorhanden wie heute. Mhm. Heute werden ja große Kinofilme, das ist ja weltweiter Start. Das heißt, wenn wir die hier synchronisieren, sind die in Amerika noch nicht mal fertig.
Ja, krass. Und dann kamen dann die ganzen Rollen, die du jetzt mehr oder weniger fest hast. Matt Damon, Jet Li, Josh Hartnett.
Ja. Ja, das hat, ja, ich glaube, das ist eine, der Arme, genau.
Der Arme.
Ein geiler Job.
Ich verstehe.
So, dann weißt du mal, warum ich das hier habe.
Okay. Ein geiler Job. Ein geiler Job. Ein
eine
geiler
schöne Sample-Maschine.
Ein geiler Job.
Ich liebe ihn.
Ich liebe ihn. Was hast du da gemacht? Das musst du noch mal, das darfst du mir noch mal erzählen. Gab es da nicht sogar einen Preis? Oder sollte es nicht einen Preis geben?
Weiß ich nicht. Damals gab es ja noch den sogenannten Synchron-Oscar.
Ja.
Das war eine Erfindung. Das war eine Erfindung von der Branche. Ich glaube, weil sich da viele auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt fühlen und der Job ja wirklich lange nicht ernst genommen wurde. Da hat das Internet übrigens sehr zu beigetragen, dass da auch der Job und die Leute, die den machen, etwas ernster genommen werden. Das war immer so ein bisschen, wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür zu kriegen und auch um ein bisschen mehr die Bedingungen vielleicht zu verbessern, wir machen jetzt mal unseren Preis. Und dann haben sie sich mit der Presse auseinandergesetzt und dann wurde das irgendwie auch in die Zeitung gebracht. Aber eigentlich war das ein brancheninterner Preis, es war Werbung. Es war Werbung für diesen Teil des Schauspielgeschäfts, um den ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
Aber sowas hat ja, ein Preis hat ja immer einen Werbecharakter auch. Also natürlich eine Auszeichnung für wirklich künstlerischen Inhalt oder für eine gelungene Leistung, aber natürlich auch immer um Sichtbarkeit
zu erzeugen. Hm? Ja, das stimmt. Ich bin da, ja, ich weiß auch nicht, ob ich da der richtige Gesprächspartner für Preise bin.
Nein, okay.
Ich stehe dem Ganzen. Du musst ein bisschen
auch gerne. Gegenüber. Also es gab keinen Preis.
Es gab Preise.
Also ich hätte dir einen gegeben dafür.
Das ist lieb, Dankeschön. Ja, ich hab tatsächlich einen Zuschauerpreis bekommen. Das fand ich sehr nett. Also der war dann auch wiederum fanintern oder Leute, die sich eben sehr für die Branche interessieren und sehr an Sprechern und der Arbeit der Sprecher interessiert sind. Und die haben dann im Internet so eine Abstimmung gehabt und da habe ich dann eine kleine Urkunde bekommen, was mich gefreut hat. Das fand ich sehr nett. Das ist auch was ich ernst nehme. Also Leute, die das konsumieren und sagen, das hat uns besonders gut gefallen, das nehme ich durchaus.
Also eine Art Publikumspreis.
Ja. Aber wenn jetzt irgendwelche Institutionen sagen, wir bringen einen Preis raus, dann ist eigentlich doch schon klar, dass der Preis innerhalb der Institution vergeben wird, weil was soll man der Konkurrenz Preise geben? Mhm. Das ist so, also das ist ja auch logisch. Wenn ich in meiner Wohnung den Preis für den besten Mitbewohner geben würde, dann gebe ich den doch nicht irgendeinem, der da gerade mal 2 Wochen zur Untermiete wohnt. Den gebe ich doch mir.
Das ist so konsequent. Okay, aber ich weiß gar nicht, überlege gerade, ich habe den auch im Original gesehen, aber du hast dir da was einfallen lassen, weil er die Lippen halt so eingerissen hat. Aber der hat so Schmatzgeräusche, hat er tatsächlich auch erzeugt, ne?
Ja, das ist wieder so ein Ding. Ich glaube nicht, dass ich das so viel stärker gemacht habe als er. Es ist nur eine Frage der Akustik. Wenn wir im Atelier stehen, ist natürlich alles sehr viel dichter und dadurch werden gerade so spitze und sehr kräftige Geräusche kommen natürlich sehr viel mehr an, als wenn man in einem großen Raum sitzt und das Ganze mit einer Angel aufnimmt. Dann ist es nicht so krass da, aber dadurch war das wahrscheinlich zumindest auf Deutsch so charakterbildend. Aber ja, einfallen lassen, der hat halt überall Mastex im Mund. Der hat so ganz krasse Narben im Gesicht und hat da diese Wulste und kann ja den Mund natürlich nicht richtig bewegen. Das möglichst gleich hinzukriegen ist, ja, am Anfang habe ich mir Gaffer ins Gesicht geklebt.
Ja, echt, ja?
Also auf die Mundwinkel, damit es funktioniert. Es hat aber nicht gut funktioniert. Vor allem ist, wenn du so einen halben Tag Klebestreifen im Gesicht hast, das ist nicht so gut für die Haut. Das ist so ein bisschen wie die ganze Zeit mit Make-up rumlaufen. Dann hast du irgendwie so, das ist nicht so schön gewesen. Und dann habe ich gedacht, wir machen das mit Bonbons. Und dann habe ich so Bonbons im Mund gesteckt. Das hat einen ähnlichen Effekt gehabt, nur Bonbons am Zucker. Ja, nee, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Das kann man ja, dann macht man es halt nochmal. Aber das Problem ist Bonbons am Zucker. Das heißt, nach einem Tag habe ich so eine Zahnschmerzen bekommen.
Die ganze Zeit, und eine wunde Zunge.
Ja, und am Zahnfleisch nagt das irgendwie. Das war sehr unangenehm. Und dann habe ich Kirschkerne genommen. Das war am coolsten. Also Kirschkerne hat ganz gut funktioniert.
Okay.
Ja, und dann haben wir da irgendwie projektlich einen komischen halbvollen Mund da nachzumachen.
Und sag mal, wurde das Bild bei euch im Synchronstudio noch gezeigt oder war das da auch schon komplett verpixelt?
Da gab's Bild, aber das war schwarz-weiß und sehr grob aber wir haben schon was gesehen. Also das war nicht so, heute gibt's ja teilweise, das nennt sich dann Rotoskop, da siehst du wirklich nur noch die Lippen. Da gibt's so schöne Geschichten, ein Film, wer war auch mit Rotoskop, da hat dann der Dialogregisseur, also der hier in Deutschland den Film aufgenommen hat, hat später aus England irgendwie ein Pamphlet bekommen, was ihm einfallen würde und das wäre ja ganz schlecht und schlimm und man hört ja gar nicht, dass die Dame im Unterhemd dasteht, wo ich sehr lachen musste, weil ich meine, wie soll man hören, dass die friert ja nicht, die steht da in irgendeinem, Und daraufhin schrieb er dann zurück, ja, wenn wir ein Bild gehabt hätten, dann hätten wir das auch so klingen lassen, als würde die im Unterhemd dastehen. Aber wir konnten ja nichts sehen.
Ja.
Also,
man muss ja vielleicht das kurz erklären. Das wird gemacht, weil es immer wieder vorkommt, dass natürlich solche Bänder, Originalbänder, geleakt werden oder halt irgendwie ins Netz kommen.
Und ja.
Es ist einfach
eine, es ist eine Vorsichtsmaßnahme und die haben Angst davor, dass wir irgendetwas abfilmen und es dann ins Netz stellen, damit eben später, wenn der Film im Kino läuft, nicht alle den Film schon gesehen haben und sagen, alter Hut, kenne ich schon.
Ja.
Was natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man mal logisch drüber nachdenkt. Warum sollten wir uns selber praktisch den Job zerstören, indem wir den Film zeigen und hinterher keiner mehr ins Kino rennt?
Ja, das, ja.
Ich meine, wir wären zwar nicht beteiligt an Umsatz, aber das ist doch, also das ist doch nur wirklich dämlich. Das weiß doch jeder, der normal denkt, weiß, dass das gerade im Atelier so einen Film dann nicht zu zeigen, ist totaler Blödsinn.
Mhm.
Es ist ja auch der Arbeit nicht zuträglich.
Nee, aber da gehen ja schon auch Leute ein und aus und da sind ja auch andere.
Ja gut, das stimmt.
Ne? Also
vielleicht müsste man dann da mehr aufpassen. Naja, es ist eine ewige Diskussion, die auch seit es diese Sicherheitsmaßnahmen gibt.
Aber das ist ja auch nur bei wirklich diesen großen Hollywood-Blockbustern.
Ja, und auch da nicht so oft. Also es ist, nee, es ist nicht so oft mit dem Rotoskop. Es gab unglaublich viele rote Streifen und halbe Bilder. Und das Wildeste, was ich mal hatte, war, dass die Sprache, die das heißt, es war total geil. Das ist den O-Ton angemacht. Und dann sagt er, das, was soll ich denn jetzt machen? Weil also das ist ja unsere einzige Orientierung. Oder? Das ist ja das, wonach wir uns orientieren sollten, dass die Sprache möglichst identisch ist. Und wenn wir dann so einen Rot fangen, dann könnte ich mir nicht mehr anfangen. Das ist schon echt.
Ja, wie hast du das gelöst?
Das ist mir aber nur einmal passiert. Na, gar nicht. Wir lachen da ganz schrecklich drüber und dann sagen wir, jetzt machen wir halt ohne Rot. Und was willst du machen? Kannst du ja auch nicht sagen, wir machen den Film jetzt nicht. Also, das kann, könnte man vielleicht schon
machen. Aber das Bild war scharf, oder was? Das war ein HD?
Nee, das Bild war auch irgendwie verpixelt und vermatscht.
Krass,
und schwarz-weiß. Wobei, schwarz-weiß ist jetzt gar nicht schlimm. Aber
wenn
es halt so grob verpixelt ist, dass man nicht mehr sehen kann, dann fragt man sich manchmal schon, was wir da machen. Das ist schön am Lesen. Auch wenn die Bücher auch nicht immer fertig sind.
Du meinst nicht redigiert?
Ja, nicht redigiert oder noch nicht fertig. Ja.
Oder noch nicht fertig, stimmt. Wir kriegen ja immer oft mittlerweile, genau. Das ist ja auch, weil Hörbuch und Buch zeitgleich erscheint. Genau, weil die ganzen Backlisten sind ja meistens jetzt abgearbeitet und jetzt kommen alle zeitgleich raus, neu und dann alles schön gleichzeitig.
Mhm.
Und stimmt, ja.
Was ich auch nicht so richtig verstehen kann, weil im Prinzip Lesen und Hören sind ja zwei ganz unterschiedliche Arten, etwas zu konsumieren. Also ich hätte jetzt nicht so eine Angst als Verlag, wenn das Buch als Print draußen ist, dass sich keiner mehr das Hörbuch kauft, beziehungsweise
ich kann den Gedanken schon verstehen. Wobei ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, bei Audible gab es ja dieses Whisper-Sync eine Zeit lang. Und das hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt.
Was ist das?
Da kannst du eben das Hörbuch hören und wenn du Bock hast, bei jedem Satz switchen und quasi zu deinem Tablet. Und,
ja, genau, PDF das habe ich.
Und da dann weiter lesen, wenn du.
Zeitungsartikel habe ich da mal. Bei Büchern habe ich das auch gemacht. Ich dachte, das gibt es so bei Zeitungsartikeln, dass man, weiß ich, man fängt morgens an, seine Tageszeitung zu lesen und dann steigst du ins Auto und sagst, ich will aber weiter lesen und hörst dir dann das weiter an.
Also, das hatten die auch probiert. Ich glaube, das wird jetzt nicht so wahnsinnig angenommen, weil, ich meine, es gibt ja kaum. Wenn du ein Hörbuch hörst, warum sollte man dann irgendwann aufs Lesen umsteigen? Es sei denn, man will irgendwas nochmal selber nachvollziehen.
Ja, oder einem gefällt die Interpretation nicht und man will aber die Geschichte trotzdem gerne.
Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber gibt man dem Buch dann noch eine Chance, wenn man schon so madig vom Sprecher wurde, dass man
keinen Bock hat? Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, ich höre ja selber fast gar nicht. Also ich kann das.
Ab und zu, wenn ihr in Urlaub fahrt, hört ihr mal bei euren eigenen Sachen rein, oder? Oder mal und von guten Kollegen.
Ich höre, nee, im Urlaub, ja, eher das. Um Gottes Willen, nee, wenn ich in Urlaub fahre, dann will ich eigentlich von meinem Zeugs nicht wirklich was wissen. Es passiert, dass dann meine CD im Auto liegt, man sagt, jetzt höre ich mal rein, jetzt habe ich mal die Gelegenheit. Ja. Aber nach spätestens 5 Minuten frage ich mich nicht mehr.
Es ist nicht so schlimm, Simon, aber ja.
Mich nervt es ungemein. Es ist. Ja, mich nervt. Und vor allem, das größte Problem ist, glaube ich, dass ich sehr selbstkritisch bin. Und wenn ich das höre, ich kann mir diese Selbstkritik gar nicht leisten, die ich gerne hätte. Mhm. Weil dann müsste ich jeden Satz 5-mal machen.
Ja,
und beim 5-mal würde ich ihn wieder anders machen. Und das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf.
Ja, aber das ist schön, dass du das sagst, dass du das auch hast, obwohl das, was bei rauskommt, schon so unfassbar geil ist. Also. Und dieses, ja, das ist.
Das ehrt mich jetzt, danke.
Ist so.
Ja, weißt du, ich habe. Also. Naja, ich habe ja. Nein, ich habe. Ja, natürlich kriege ich positives Feedback, aber es gibt auch genug Leute, die sagen, das ist die letzte Scheiße. Also das gibt's auch.
Ja.
Und das ist auch gut so. Ich habe eine Zeit lang damit gerungen.
Das liegt ja jetzt auch an den Stoffen häufig, oder?
Wenn du das liegt auch an den Stoffen,
aber es liegt ja auch... Wenn du einen zu viel gibst oder so.
Aber naja, gut, wenn mich der... Ja, das muss ich zugeben. Ich falle auch manchmal aus meiner Professionalität, wenn mich das Buch total ankotzt, dann wird man es schon hören. Weil es einfach wahnsinnig schwer ist, sich zu motivieren, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand einfach... Ich finde es auch respektlos dem, nennen wir es mal Buchstabenkonsumenten gegenüber. Wenn man einfach nicht mehr bei der Sache ist beim Schreiben und das nur noch schreibt um des Schreibens willen. Also ich finde, da sollte dann schon auch noch irgendwie ein Faden vorhanden sein.
Keine Ahnung, wovon du redest.
Das, sehr schön. Machst du das jetzt immer? Das finde ich gut.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich glaube, wir waren bei der Selbstkritik und beim Hören und beim Reinhören und kontrollieren. Ich bin keine gute Instanz, um mich zu kontrollieren.
Nee, aber das ist ja auch nicht, genau, es ist eigentlich auch nicht dein Job, sondern du musst es abgeben an mich oder an jemand anderen, der da hinter der Scheibe sitzt. Und weil sonst kommt man ja nicht voran, sonst bewegt man sich. Das kann man wirklich bei einer Lieblingsgeschichte mal machen, wie du vielleicht später noch hören werden vielleicht oder so.
Ja, wobei, wenn ich das dann mache, dann komme ich auch über den ersten Satz nicht hinweg. Ich immer denke, das muss ja eine Einleitung, das muss ja ein roter Faden. Und es ist vielleicht auch eine Frage der Vorbereitung. Und es gibt ja Kollegen, die nehmen sich das Buch und malen alles bunt.
Ich weiß.
Das habe ich mal versucht, ohne bunt, aber mit so Zeichen und Pünktchen und Strichen und allem, von dem ich dachte, es hilft mir, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe den Text nicht mehr erkannt. Vor allem wusste ich dann auch irgendwann nicht mehr, was ich mir beim ersten Mal lesen und Zeichen machen gedacht habe.
Vor allem, wenn es schon 2 Wochen her ist oder so. Ne?
Das ist noch schlimmer.
Du hast zwischendurch schon vorgelesen, vorgearbeitet, parallel bis zum Studium.
Genau, und parallel noch mal was anderes.
Und dann deine Notizen noch checken. Ja.
Das hat mich komplett aus dem Konzept geworfen. Manchmal muss ich das machen. Sehr selten. Aber es gibt so Autoren, die schreiben so konfus. Da ist es wichtig. Weil ich sonst nicht weiß, wo der Satz anfängt und wo der Satz aufhört. Also da sind so viele Zwischensätze drin, dass ich dann den ersten nehme, dann kommen Komma, Klammern, schieß mich tot. Und dann muss ich mir selber meine Striche setzen und den Zusammenhang basteln. Aber in der Regel schreiben die Autoren flüssig. Also da muss man sich nicht zu viele Gedanken
machen. Genau, weil wenn sie es drauf haben, dann kann man sich dem ja auch vertrauen. Ne? Dann kann man sich dem so ein bisschen hingeben und laufen lassen.
Ja, und wir haben den Vorteil, wir können ja hinterher den Satz auch nochmal machen. Also wenn einer wirklich so in die Hosen gegangen ist, macht man ihn halt nochmal.
Ja, unbedingt.
Das wäre auch ein bisschen, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, wenn man sagt, ich komme jetzt hier den ganzen Tag fehlerfrei durch. Also das Stunde reicht schon.
Ah. Okay, wenn wir schon bei Hörbüchern sind und Vorbereitungen und das Einzeichnen, was du nicht machst, dann könnten wir doch nochmal so ein bisschen... auch nochmal zur Technik reingehen, weil ich weiß ja zum Beispiel von David, er beschreibt ja immer, wenn er liest, David Nathan sprechen wir jetzt von, dann bei ihm läuft ein Film ab.
Mhm.
Ne? Und er ist total dicht drin in dieser Geschichte und deswegen, wenn da dann der Satz irgendwie scheiße ist, und stolpert er auch sofort und kommt raus und ist halt irgendwie aus seinem Film weg. Und bei dir, das hast du mir mal erzählt, das ist total schön, also du siehst einen Text und du siehst meinetwegen darin auch einen angelegten Charakter. Und wenn es gerade um Chargierung oder um Färbung von einem bestimmten Charakter geht, sagst du, poppt bei dir sofort eine Art Kollege, also so ein Synchronsprecher, Schauspieler auf, den du hörst und das dann losknallt. Hast du mir mal erzählt? Ich weiß nicht,
ob das noch. Nee, das ist auch so. Ich orientiere mich schon eher an dem, was ich akustisch gewohnt bin. Also ich habe keinen Film, den ich dann neu vertone oder bespreche oder bespaße oder bespiele, sondern ich lest es und dann, wenn ein Buch gut geschrieben ist, dann sind die Charaktere ja auch greifbar. Ob ich sie jetzt mag oder nicht, spielt keine Rolle, aber sie sind zumindest greifbar, sie sind gut gezeichnet. Und da gibt es natürlich immer, das müssen jetzt nicht nur Kollegen sein, das können auch amerikanische Schauspieler sein, die natürlich, ich orientiere mich dann an der Synchronisation, aber habe dann Leute wie John Cleese vor Augen oder Bud Spencer oder eine kleine alte Dame, von der mir jetzt der Name nicht einfällt. Aber ich habe schon ich visualisiere mir die Charaktere schon sehr stark. Wenn die nicht gut ausgearbeitet sind, dann verschwimmen die Rollen halt auch. Aber das tun sie ja nun dann eben in ihren Handlungen im Buch auch. Und dann wird's wird es schwer. Ich glaube, dann wird es auch dem Zuhörer schwer, den Charakteren zu folgen, weil sie einfach...
Klar, aber es gibt ja auch Genre, wo man eben gar nicht so doll reingehen kann in die Färbung, weil es sich irgendwie...
Ja, weil es sich auch nicht angeht, genau.
Thriller, ja. Da muss ja alles, soll ja eher ernst oder vielleicht auch düster sein, getragen und sowas, ne? Und genau, wenn wir die Narrenfreiheit haben, wie bei Christopher Moore Büchern.
Genau, das sind dann die großen
Karoten. Und da sind und da bist du ja dann auch in deinen Text und dafür sorge ich ja auch in der Regel, weil wenn ich merke, dass du wegdriftest, dann spiele ich dir ja nochmal
einen Text. Das ist ja so rein. Toll, genau. Du nimmst ja dann auch wirklich immer gleich so ein paar Sachen auf oder wenigstens ein, zwei Sätze im Fluss, dass ich mich dann wieder dran erinnern kann. Und das heißt nicht, dass die dann auch immer so klingen.
Ja, aber meistens poppt dann
zumindest genau,
wieder aber der Typ in dir auf, den du
der Charakter ist dann wieder vorhanden.
Hattest. Ja, du hast, du weißt schon, ich habe es noch nicht gehört, es gibt einen neuen Christopher Moore. Wir machen noch einen dieses Jahr, ne?
Ja, ich habe zumindest eine Anfrage für einen, aber ich habe noch keinen, ich habe noch nichts zum Lesen bekommen. Also ich weiß da nicht viel.
Aber der Titel war Noir...
Irgendwas mit Noir, ja.
Oder dürfen wir das jetzt nicht sagen?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, nimm das mal lieber, mach das mal lieber raus. Das ist genau.
Keine Ahnung, wovon du redest.
Richtig. Das wäre zum Beispiel so eine Nummer. Das ist, glaube ich, ja. Ich weiß es nicht.
Was?
Na, ob wir das überhaupt sagen dürfen.
Ach doch. Wir über die Reden, die wir schon gemacht
haben. Genau. Ja, besser.
Was ist besser? Wusstest du... Also wir haben ja angefangen, das war ja auf deinen Wunsch, du wurdest ja gefragt von Audible, von deinem ehemaligen Klassenkameraden. Ist das richtig, was du mal machen
möchtest? Nee, ich glaube nicht, dass wir in einer selben Klasse waren, aber es ist ein alter, ist auf alle Fälle ein sehr alter, guter Bekannter von mir, genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gefragt, ich glaube, ich wurde gefragt. Vielleicht habe ich auch einfach so lange insistiert, bis ich dann auch mal die Bücher bekommen habe. Das ist schwer zu sagen, aber ich habe... Wie jeder habe ich so ein paar Lieblingsautoren, oder es heißt Lieblingsautoren. Es gibt Bücher, die ich mir vorstellen kann und da vorstellen konnte, zu lesen, weil das bestimmt sehr viel Spaß macht. Und unter anderem war das Christopher Moore, an den ich mich sehr gut erinnere, als ich ihn gelesen habe, weil ich sehr viel lachen musste. Und das das ist ein leichten Stoff, und das gar nicht stimmt, das ist gar nicht immer so leicht. Der hat auch durchaus tragische Momente.
Total. Also vor allem berührende Momente.
Wenn ich da an diesen todsicheren Job denke, da ist ja wirklich sehr viel, auch sehr, sehr sensible Sachen und sehr schöne,
ja.
Sehr, sehr schön auch geschrieben.
Auf den wollte ich tatsächlich gerade auch zu sprechen kommen, weil es ist auch immer nach wie vor mein Lieblingsbuch von allen, die wir bis jetzt gemacht haben, von allen Christopher Moore.
Ich finde das auch sehr schön.
Und wusstest du nämlich, deswegen wollte ich das sagen, weil es fing an bei Audible. Audible hat sich die Rechte gesichert von den ersten 4, 5 Büchern. Dann lief es gut oder so. Und dann jetzt machen wir es ja für einen Hörverlag.
Genau.
So.
Genau.
Und der todsichere Job, da sind die Rechte raus. Der ist nicht
ach,
mehr
da online. Auch. Nein, nee,
wieso,
der auch.
Wieso denn der auch?
Na, weil Bibel nach Biff war vor 1, 2 Jahren, war Bibel nach Biff.
Ja, gut, das war ja auch unser erster. Also das war das erste Buch, was wir gemacht haben.
Es ist dann wahrscheinlich 2 Jahre, also vor 2 Jahren gewesen. Das gibt's jetzt aber wieder, habe ich gesehen.
Das gibt's
jetzt wieder.
Das gibt's wieder. Okay, und dann muss ich nochmal, vielleicht bin ich nicht up to date. Hätte ich mal gestern nochmal gucken sollen. Aber auf jeden Fall war das jetzt lange offline und wir haben ja dann vor 2 Jahren, hilf mir.
Ich glaube, letztes Jahr den zweiten Teil
meinst du? Letztes Jahr den zweiten Teil gemacht.
Genau, nach 10 Jahren.
Genau, dann 10 Jahren hat der Moore quasi aufgrund seiner Fanbase, die ja auch so hardcore das gefordert haben. Also das, ich habe da so ein bisschen mal auf seiner Homepage auch das verfolgt.
Ja.
Der hat eine krasse, geile
Gemeinde. Ich finde es ja auch so großartig, dass er Charaktere, die in den einen Büchern vorkommen, teilweise in ganz anderen Geschichten einfach wieder auftauchen.
Sobald wir in San Francisco sind,
kommt der Kaiser von San Francisco. Das ist wunderbar.
Der Kaiser kommt wieder.
Ja, der ist super.
Ja. Der Cop, Cavuto.
Cavuto,
genau. Und Rivera. Und
der mit seinen italienischen Anzügen, genau.
Und auch geil die Gothic-Tante, die kleine Lilly und.
Genau. Mhm.
Ja, wir lieben sie.
Also ich liebe ihren Briefen.
Und es ist tatsächlich ein Buch, was ich sowieso jedem empfehle und ans Herz lege, aber auch tatsächlich im Nachhinein privat mindestens noch 2 oder 3 Mal gehört habe. Würde ich behaupten. Und das passiert halt selten, weil wir, du weißt ja selber, wie viel machen wir, 20 Bücher im Jahr?
Stimmt. Ja, bestimmt. So. Ja.
Dann reicht das noch. Aber es gibt so ein paar... Leckerbissen, die sind so geil und sind es wert, nochmal genossen zu werden.
Ich höre ja sehr gerne Die Braut des Prinzen. Also das ist was ich tatsächlich höre.
Okay.
Jochen Malmsheimer und hier von den Ärzten.
Bela oder was?
Ja,
oder
genau.
Der andere?
Genau,
Fahren.
Bela. Und ein super, super Hörbuch. Okay. Jochen Malmsheimer in Bestform, wunderbar.
Ich bin alle, hast du noch? Möchtest du noch
einen Schluck? Ich hab noch einen Schluck, aber du kannst das gerne füllen, dann wird die Couch bunter.
Noch kann ich es, glaube ich, ohne kleckern.
Mhm. Mhm. Sprach und tropfeste aufs Pad.
Ah. Naja, und Matt Ruff haben wir auch gemacht.
Ja, Matt Ruff.
Und?
Da hab ich gerade ein neues Buch gelesen.
Privat?
Nee, auch laut.
Auch laut? Auch laut.
Auch wieder sehr, ja, lang.
Lovecraft Country,
ja, davon sprichst du. Genau, ja. Lovecraft Country.
Das haben wir vor Ostern noch eingetütet.
Naja. Dann war ja auch gerade.
Ja. Na, wenn deine Folge jetzt rauskommt, dann ist, glaube ich, Mitte Juli. Also,
achso, na, dann ist das schon eine Weile her. Nee, dann gibt's das schon.
Ja,
ich glaube, sollte es schon geben.
Dann, ja, doch.
Übrigens lustig, ich lese gerade privat, wer die Nachtigall stört.
Mhm.
Und da gibt es ein Atticus. Und Atticus ist da auch der Vater. Atticus war, achso, jetzt verrate ich wieder viel vom Buch, aber das macht ja nichts.
Nö, oder?
War Atticus der Vater oder war Atticus der ältere Bruder in Lovecraft Country? Atticus war doch der Vater, oder?
Nee.
Nee?
Scheiße, soll ich jetzt mal... Das ist so krass, oder? Es hat so zugenommen in den letzten Jahren bei mir. In den ersten Jahren konnte ich...
Dass du alles vergisst?
Ja,
in
den ersten Jahren
wird immer
wusste ich von jedem Buch... Und sobald ich den Titel gehört habe, na klar, wusste ich die Grundpfeiler der Story und hatte noch irgendwie 4, 5 Namen parat. Und heutzutage kannst du mir zu einem Buch von vor 3 Monaten irgendwie 10 Sätze sagen und ich so, ja, stimmt, ja, habe ich gemacht.
Ja, aber es oder ist haben wir gemacht, wirklich aber so ist viel. So. Ich habe ja parallel zu Lovecraft schon wieder dann abends ein anderes Buch gelesen, um mich vorzubereiten. Es ist wirklich viel, das stimmt. Aber es macht auch Spaß. Ich mag das gerne. Ich habe ja dann trotzdem meine Auszeiten und regelmäßig meine freien Tage und Wochen. Und dann geht es schon. Also wenn ich mir das jetzt nur so vorstelle und dauerhaft, permanent, morgens, abends, alles. Ich glaube dann...
Alles Buchstaben.
Nee, da wäre ich blöde. Oder auch so morgens die eine Serie sprechen, abends den Spielfilm und nachts dann eventuell noch einen anderen Film texten oder sowas. Das ist... Das wäre nichts für mich.
Aber die Zeit hat es gegeben, oder? Das hast du auch gemacht, oder?
Das heißt, aber da war ich auch wirklich... Ja, da war ich sehr viel jünger. Und ich glaube dann, und wie gesagt, da habe ich diese Definition mit der Arbeit nicht so richtig zusammengekriegt oder nicht zusammenbekommen. Und ich habe da aber auch viele Fehler gemacht, denke ich jetzt im Nachhinein, viele Fehler gemacht, weil ich mich wirklich sehr auf die Arbeit gestürzt habe und sehr wenig privat noch. Also ich habe mich da so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe mich gar nicht mehr, ich habe mich über die Arbeit definiert.
Mhm.
Und das ist... wird glücklicherweise immer weniger. Also, das macht es dann nämlich auch wahnsinnig schwer, mit negativer Kritik umzugehen.
Unbedingt.
Wenn du dich über die Arbeit definierst und jemand schreibt, das war scheiße, dann trifft dich das so ins Mark, da willst du am nächsten Tag gar nicht mehr aufstehen.
Mhm.
Und das ist, es macht es leichter. Es macht natürlich auch die positive Kritik weniger positiv, also nee, nicht weniger positiv, das stimmt nicht, aber...
ja, genau, weil die Höhen und Tiefen werden so ein bisschen abgeschnitten.
Genau, die Amplituden sind nicht mehr so groß. Das ist ganz... Ja. Das ist ganz
aber das ist aber doch ich glaub, das, was wir wollen auch.
Genau, ich glaube, das hat einfach nur was mit dem Altwerden zu tun. Das ist zu anstrengend. Es wird einfach zu anstrengend, sich so doll zu freuen und dann doch wieder in den Keller zu fliegen. Und das passiert mir ja so oder so trotzdem noch. Also es gibt ja einfach genug Momente im Leben, die einen immer wieder auf den Boden schmettern. Da musst du es nicht auch noch die Arbeit machen.
Ja, und du bist ja auch, was da über deine Arbeit betrifft, eigentlich dankbar, dass das alles theoretisch immer noch in der dunklen Kammer stattfindet.
Total.
Und du gar nicht so in der Öffentlichkeit stehst.
Total.
Und du tust dich schwer, auf Partys zu kommen, oder Auszeichnungen, oder mal hier zu einem Gespräch. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du kommst hier und so.
Ja, ich gebe ungerne Interviews.
Soll ja auch kein Interview sein, du sollst mir was erzählen.
Nee, genau, aber das ist so, es gibt diese Situation und können wir da und wollen wir und haben wir nicht. Und das tut mir dann auch wirklich manchmal ein bisschen leid, weil ich denke, naja, es ist ja auch, es ist bestimmt auch wichtig die Dinger sollen sich ja verkaufen und dann ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen drumherum noch was hat für die Leute, die es eben mögen und die sich für interessieren. Aber es fällt mir schwer. Ich stehe einfach ungern im Mittelpunkt. Ich mag das nicht so. Ich gucke mir das gerne von außen an. Deswegen ist es für mich auch immer noch absurd, dass ich irgendwie so eine gefestigte Position in diesem ganzen Gefüge habe. Also es ist ja schön und ich freue mich auch drüber, dass ich mich drauf verlasse. Also, naja, so sehr man sich eben drauf verlassen kann oder Aber es ist...
dass die Anfrage da ist.
Ja, so. Na klar. Ja. Ja, obwohl ich mich da nicht groß in die Öffentlichkeit stelle.
Du bist
stelle
nie groß hausieren gegangen, ne? Das hat sich Gott sei Dank immer so ein bisschen gefühlt. Das musste ich nie, ja. Das hast du immer...
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das... Naja, klar, woher richtig soll ich das können? Trotzdem. Ich hab's ja nie üben können oder auch müssen. Ja. Ich wüsste nicht, ob ich das kann. Keine Ahnung. Es wäre mir in jedem Fall sehr unangenehm. Also, ja.
Ja, aber du hast ja auch Alternativen geschaffen. Du sagst, dass deine Arbeit so ein bisschen an Gewicht verloren hat, also was deine Identifikation angeht.
Ja.
Du kochst sehr gerne und sehr gut, wie ich finde. Du hast mich ja schon des Öfteren bekocht.
Ja, das finde ich aber auch wichtig. Also wenn wir schon zusammenarbeiten, dann sollten wir auch gut essen.
Ja, wenn wir schon zusammenarbeiten.
Ja, wenn wir schon zusammenarbeiten, sollten wir auch gut essen. Nein, Essen ist für mich ganz wichtig. Also ja, und kochen natürlich auch. Das beruhigt mich auch. Aber ich glaube, das sagt jeder, der privat kocht und nicht beruflich kocht oder professionell kocht. Man kümmert sich dann ums Essen. Und das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Gurke richtig geschnitten ist oder dass jetzt das Essen schmeckt. Und der Rest ist dann egal. Ja. Dann.
Ganz gut abschalten dabei.
Genau, und ist ein bisschen wie meditieren.
Ja. Und wann hast du das für dich entwickelt? War das schon immer da?
Ich glaube, das war schon immer da. Mein Vater kocht sehr viel und auch sehr gut. Und ich glaube, da habe ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal am Herd stand und ihm über die Schulter geguckt habe, aber ich war bestimmt klein. Und es gibt eine schöne Geschichte, die ich gerade, vorgestern waren meine Eltern wieder da und wir haben zusammen Spargel gegessen. Es ist jetzt Spargelzeit.
Ja.
Haben wir Spargel draußen gegessen.
Wenn die Folge da ist, nicht mehr, aber wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und da kam dann die Geschichte auch wieder wegen Kochen und ums Essen. Ja. Meine Eltern waren mal im Urlaub, da habe ich noch bei ihnen gewohnt. Und, also wie alt war ich da? 15, 14, 15. Und ich habe im Fernsehen irgendwas gesehen. Wahrscheinlich, wer hat damals diese Bioleck? Mhm. Wahrscheinlich war es eine Sendung von Bioleck. Vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch irgendwas anderes.
Es war schon eine der ersten, glaube ich, die Kochshow hatte.
Ja. Ich glaube auch, aber vielleicht, es gab Salzburger Nockern, wenn ihr das was sagt. Das ist eine Nachspeise. Ah. Wahnsinnig kompliziert. Eischaum. Und jeder, der das kann, wird jetzt lachen und sagen, das ist überhaupt nicht kompliziert. Aber es ist so, dass man, es ist wie ein Soufflé, ein süßes Soufflé und man muss ganz vorsichtig damit sein. Das stand auch immer, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das Rezept dann her, vielleicht habe ich auch beim Fernsehen ein Kochbuch gelesen, das kann auch sein. Jedenfalls weiß ich, dass es hieß, man muss unglaublich vorsichtig sein, man darf nicht schütteln und man darf. Und Salzburger Nockern ist eben Eischaum und Karamell und man macht alles selber. Und und ich habe, glaube ich, alles benutzt, was meine Eltern in der Küche hatten. Ich habe ja alle Schüsseln, alle Teller, alle Töpfe, alle Gabeln, alles. Und habe das dann gekocht und die Hälfte von diesem Soufflé ist zusammengefallen und die andere Hälfte war wirklich, die war geil. Das hast du in den Mund genommen, das machte puff und war weg und war süß und war fluffig und war... Und die andere Hälfte, die so in sich zusammengefallen ist, die war wie das Innere von Stockriesen, bitte, Frau Lange. Das war so ein Karamellklops.
Okay.
Den nicht mal aus dem Teller raus. Das war unglaublich, das war steinhart. Das war ja so lustig, dass der eine Teller, also die eine Hälfte vom Teller war einfach nicht aus dem Teller zu kriegen, weil sie in sich zusammengefallen war und nur Zuckermasse im Teller klebte. Die andere war so eine geile, ich glaube geschüttelt oder mit der Temperatur nicht aufgepasst. Dann darf ja dann keinen Schock kriegen, dann fällt es zusammen. Also furchtbar, Soufflé ist grauenhaft. Und die andere war total geil. Und am nächsten Tag sind meine Eltern gekommen und ich habe natürlich nichts aufgeräumt. Und die sind in die Küche gekommen und meine Mutter hat jetzt vorgestern gesagt, also der Rest von dem, was ich nicht gegessen habe, sei halt auch an Decken und Wänden verteilt gewesen, was ich nicht glaube. Mhm. Ich glaube, ich habe einfach nur ein unglaubliches Chaos hinterlassen. was mir auch ein bisschen leid tut. Aber es war sehr
gut. Aber daher kommt der Hang zur Übertreibung, oder?
Was ist ja, wahrscheinlich.
Das Mama? Genau. Die macht das auch gerne, klar. Oder?
Das ist alles scheiße, die ganze Welt ist im Chaos.
Die ganze Welt ist kacke. Oder boah, ist das, also, genau, das hatte ich ja schon...
Ja, die Amplituden, wie gesagt.
Die Amplituden, genau. Die hast du auf jeden Fall.
Ja.
Aber das ist ja auch gut. Also für gewisse Stoffe brauchst du sie ja auch.
Ich glaube auch, dass sie tatsächlich für den Beruf ganz hilfreich sind.
Unbedingt.
Weil es natürlich, also es geht dann schneller, sich auf 180 zu bringen. Oder halt wieder in sich zusammenzufallen.
Ja. Das stimmt. Aber sag mal, neben dem Kochen... Ja, ich habe es ja vorhin angesprochen, weil ich dir dachte, vielleicht bringe ich dir einen schönen französischen Wein mit. Du hast irgendwie Frankreich sehr lieb gewonnen.
Ja, ich habe...
Ein Weg, dich rauszuziehen, ist komplett mit Wohnwagen und dann Hunden.
Ja,
und
genau.
Ja, ab.
in den Süden, Atlantik in Frankreich.
Oder
in ja, Atlantik oder Mittelmeer, das ist eigentlich, das hat beides was für sich. Also an Frankreich, ich weiß nicht genau, was ich an Frankreich noch mag, aber ich weiß, dass ich das Essen mag. Mhm. Die haben halt einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln, die haben einen anderen Bezug zur Küche, die haben auch zum Dinieren, also da wird auch einfach anders gegessen. Das ist schon mehr Zeit. Und wobei man das natürlich auch zu Italien sagen kann, da wird ja auch, das sind ja auch große Gelage. Mhm. Aber mich hat es nur mal nach Frankreich verschlagen. Es ist auch nicht so, dass ich die Sprache besonders gut könnte. Aber vielleicht ist das auch der Punkt. Wenn ich in Frankreich bin, verstehe ich ganz wenig. Und dann kann ich mich sehr gut entspannen. Und trotzdem gibt es ja, super und Essen. Und, genau. Und ich mache da mein Zeugs und kann da auch stundenlang einfach nur sitzen und riechen und
Thymian oder was kommt.
Genau, was da so halt rumschwirrt. Also am Atlantik sind es die Pinien und am Mittelmeer sind es die Mimosen. Und der Sand, diese Luft, das ist halt, ja, das schätze ich sehr. Das mag ich gerne. Mhm. Aber ja, das ist jetzt kein Hobby. Das ist eher so, ich war auch mal auf Ibiza, was ich ganz großartig fand. Also nicht in dieser Bumsmucker-Ecke, wo dann irgendwie Party gemacht wird, sondern wir waren dann im Norden und da hast du halt einsame Buchtenstrände, wo kein Schwein ist, wenn man nicht gerade zur Hauptsaison da ist. Mhm. Das fand ich auch ganz toll.
Australien hast du auch mal gemacht, ne? Sechs Wochen oder so, ne?
Australien ist geil. Aber Australien zum Beispiel, ich meine, es ist eine echt weite Reise, aber Australien wäre für mich auch eine Alternative, weil es so schön europäisch ist und trotzdem nichts mit Europa zu tun hat. Mhm. Es ist sehr, also es fällt mir nicht schwer, mich da einzuleben. Eben aufgrund dieser, England halt, aufgrund dieser europäischen Beziehung oder dem europäischen Bezug, aber ja.
Willst du es auswandern? Eher, steht das an?
Nee, ich glaube, es ist eher so eine, es ist, ja klar, es ist der Fluchtgedanke natürlich, also wenn ich könnte, würde ich alles hinter mir lassen und abdampfen, nicht würde immer, aber ja, doch, ja, manchmal aber, schon, manchmal schon.
Ja, ich weiß.
Da würde ich am liebsten alle Zelte abbrechen, aber es ist auch, da hängt so viel dran. Das ist nicht so, es ist ein total absurder Gedanke. Mhm. Wenn es jetzt brennt, dann glaube ich, wäre Australien eine Möglichkeit. Das würde mir gefallen.
Aber da gibt es auch viele Buschbrände. Waldbrände. Jedes Jahr.
Ja.
Aber du meinst das anders.
Nein, ich meine, wenn jetzt wirklich, weiß ich, wenn hier alles zusammenbricht und wenn ich hier wirklich keine, wenn mich hier nichts mehr halten würde und ich überlegen könnte, weiß nicht, wenn mir hier alles über den Kopf zusammenbricht und wirklich alles wegfällt, was mich hier hält. Dann, und ich dann praktisch einen Kopf habe zu überlegen, was machst du jetzt? Hier ist nichts mehr, was mich hält, wo willst du denn hin? Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich nicht Frankreich, sondern eher Australien.
Tatsächlich.
Aber wegen der Sprache.
Ja, und dann, weil besser.
Weil es so weit weg ist von dem Punkt, von dem ich starte. Und ich will ja dann auch alles hinter mir lassen, sonst hätte ich keinen Grund abzuhauen. Ich glaube, dann wäre es in keinem Fall Europa.
Okay.
Aber es könnte genauso gut Spitzbergen sein. Also, wenn es an den Arsch der Welt gehen soll, dann oder Neuseeland.
Ja, ist noch mal ein Ticken weiter.
Ist noch mal ein Ticken weiter. Und noch ein Ticken einsamer. Mehr Schafe als Menschen. Klingt ganz gut.
Oder? Also doch, ja. Das ist so wie bei Loriot. Du bist auch schon manchmal so, manchmal möchte ich einfach nur hier sitzen.
Genau.
Ich will doch einfach nur hier sitzen. Ne?
Ja. Gott, was sind Männer primitiv. Ja. Aber genau so ist es.
Ne? Kein Kreuzworträtsel.
Nein, gar nicht. Einfach nur sitzen. Das zum Beispiel geht wunderbar in Frankreich. Mhm. Da gibt es zwei, drei Ecken, wo wir auch, jetzt komme ich mir schon vor, wir sind Rentner, als wäre ich 70.
Ne? Naja, mit Wohnmobil und so.
Ja, stimmt, wir sind ja auch umgeben von Leuten. Und wir fahren ja auch immer zur Off-Season, also zur Nebensaison, weil wir ja auch keine Kinder haben. Das hat den großen Vorteil, dass man, erstmal ist es leer, dann ist alles sehr viel günstiger. Mhm. Ich war einmal, weil es nicht anders ging, war ich zur Ferien, also zur normalen Schulferienzeit dann unterwegs. Das mache ich nie wieder.
Wenn an der Côte d'Azur oder am Atlantik?
Ich glaube, wir haben, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir da waren. Ich weiß nur, dass alles unfassbar teuer war, inklusive Benzin. Ja. Also das ist, und es gab nirgendwo, wo wir hin wollten, gab es noch einen Platz. Und wenn man dann irgendwie essen gehen wollte, eigentlich koche ich da sehr, sehr viel, aber manchmal ist ja auch schön, sich hinzusetzen und ein Glas Wein an den Tisch bestellt oder an den Tisch geliefert zu kriegen. Und das ging nicht. Das ging nicht ohne Reservierung. Und das kotzt mich dann an.
Mir kommen die Tränen.
Fällt mir da dazu ein.
Ja, das ist dann...
Hartes Los.
Ja, ach, Urlaub, wenn alle anderen Urlaub haben, ist irgendwie... Ja.
Also ich war auch nur einmal im August an der Côte d'Azur, Lille Vendue und so. Und das war...
Es ist auch
ich hab's genossen, heiß, aber oder? Es war brachial heiß.
Ja.
Und es war so voll. Und wir konnten auch sehr wenig Französisch. Und es war so mit 19. Und wir sind 16 Stunden durchgefahren.
Ja, man kann durchfahren.
Und kam an. Und es war ein Campingplatz nach dem anderen war halt voll.
Ja.
Und wir waren kurz vor so, ich heule gleich, was sollen wir jetzt machen? So.
Das
und dann haben wir noch einen Platz gekriegt und so. Und das war's auch.
Man findet ja dann auch was, aber das ist halt...
Diese Bullenhitze ist halt für mich als Nordmann überhaupt
ja,
nicht.
Ja, das ist auch zu warm. Also wir wollten jetzt im Frühjahr, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und wir wollten im Herbst, aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Was ist da los?
Das ist alles ein bisschen Fille gerade. Das Leben
pisst. Wie wär's denn mit Januar? Den
hast das du Leben doch pisst Regenbögen. Ja, das stimmt, den Januar. Den, ja, aber es ist, da sind die Temperaturen okay, das ist super. Also so bis Mai und dann ab September, da komme ich dann auch gut mit klar. Und dann ist es trotzdem teilweise sehr heiß. Also man sitzt dann da und ja, macht nichts weiter als da zu sitzen.
Ich will doch einfach nur hier sitzen.
Ja. Das ist super. Das finde ich ganz großartig.
Aber das heißt, die Frage stelle ich ja fast allen immer, was würdest du denn tun, wenn du von heute auf morgen quasi nicht mehr um deinen...
Um meinen Lebensunterhalt kämpfen müsste.
Genau, danke. Weil, genau, es gibt die Ambivalenz. Einerseits hast du schon auch Bock, aber gleichzeitig würdest du wahrscheinlich echt vielleicht doch mal den
Ich würde in jedem Strich Fall machen. Nicht aufhören zu arbeiten. Also ich würde immer weiter lesen wollen und auch weiter synchronisieren wollen und alles, was ich so mache, weil das ist ja, auch wenn ich gesagt habe, ich definiere mich da nicht mehr so drüber, das ist ja doch ein wesentlicher Bestandteil meiner, von mir. Meiner Person, meiner Persönlichkeit. Ja, weil ich meine, ich habe mit 8 angefangen oder mit, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig zurückverfolgen, aber es war früh. Naja, es geht relativ einfach. 4. Klasse. Wie alt ist man in der 4. Klasse?
10?
10. Naja, dann sagen wir, habe ich mit 10 angefangen und seitdem mache ich das. Jetzt bin ich 46, das heißt seit 36 Jahren.
Ja, vor allem bist du bei diesen Enid Blyton-Hörspielen, die Abenteuerserien, warst richtig, du schon drauf. Da haben wir doch letztens nochmal in der Kassette reingehört.
Ich wusste
nicht. Das ist so witzig, weil du hast natürlich, stimmlich kann man dich nicht erkennen, aber dadurch, dass ich dich so gut kenne, es gibt bestimmte
Melodien
oder Buchstabenkombinationen oder sowas, wo ich dachte, krass, ja, da höre ich Simons Apparat schon arbeiten, genau. Also so mit 8 oder was das war.
Ja.
Wahnsinn. Nee, okay, aber du würdest... nicht aufhören wollen, aber...
Naja, ich würde schon wahrscheinlich viel weniger machen, als ich jetzt mache. Ich würde viel mehr, bei den Büchern würde ich wahrscheinlich viel mehr selektieren. Mhm. Also, ich lese jetzt Bücher, die mich irgendwie interessieren.
Ich wollte gerade sagen, du hast...
Ich achte schon drauf.
Ich habe dich da auch immer bestärkt und du musst eigentlich nicht mehr jeden Quatsch machen.
Nee, ich
und du hast
lese.
Tolle Sachen. Du
genau,
hast
ich habe sehr viele sehr schöne Sachen, die mir auch sehr gut gefallen und manchmal verrenne ich mich. Also ich habe dann auch, ich bestehe ja darauf, vorher immer reinzugucken, bevor ich irgendwas definitiv zusage.
Ja.
Ein paar Sachen mache ich aus nostalgischen Gründen. Das gefällt mir dann trotzdem. Also trotzdem heißt, auch wenn ich jetzt nicht, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Es wäre auch gemein, was dazu, also da konkret zu werden, aber genau. Es gibt so ein paar Sachen. Die sind dann nicht gut übersetzt oder die sind eben nicht ganz so flüssig oder die holpern sich so durch. Aber das macht mir dann trotzdem sehr viel Spaß. Weil ich da für mich zumindest irgendwas drin entdecke, was mich da Halt finden lässt.
Mhm.
Ich würde, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr um meinen, wenn ich mich da nicht mehr drum, keine Gedanken mehr drum machen müsste, was morgen auf den Tisch kommt, dann würde ich wahrscheinlich noch weniger machen. Einfach um mich auch noch mehr mit dem, was ich dann mache, beschäftigen zu können oder ausschließlich dann damit zu beschäftigen. Ich würde sehr viel mehr meine eigenen Projekte machen wollen.
Ja.
Dafür bleibt natürlich dann sehr viel mehr Zeit.
Du schreibst ja auch immer wieder heimlich.
Ja, das stimmt. In letzter Zeit wieder sehr viel mehr.
Ja?
Ich habe eine ganz gute Idee. Also das möchte ich nicht erzählen, weil solange es natürlich auch nicht spruchreif ist oder nicht wirklich fertig ist, hat das auch
gar keinen Zweck. Das verliert die Energie, du brauchst gar nicht drüber reden. Aber genau, du versuchst
durchaus... Das ist mir auch wichtig, das brauche ich. Das ist wie für andere Leute Sport oder... wahrscheinlich ist es für mich wirklich wie für andere Leute Sport. Die brauchen es, um den Kopf freizukriegen. Und ich, wenn die Amplituden zu groß werden, dann nehme ich mir mein Buch. Ich habe auch immer ein Notizbuch bei, um bekloppte Sätze, die ich auffange oder Kommentare, die ich irgendwo aufschnappe, aufzuschreiben. Es gibt so herrliche Formulierungen, die den Leuten rausrutschen, an die sich keiner mehr dran erinnern kann.
Ach,
was du nicht sagst.
Wie viel sind denn da drauf, sag mal?
Jetzt sind sie vollzählig, aber da passt du gerade schön.
Was du nicht sagst.
Ich weiß gar nicht, das sind alles so Outtakes aus. Ich glaube teilweise Lara Adrian.
Ach, du grüne Neune.
Was du nicht sagst.
Das daher auch so diese Brock, komische Stimme.
Genau, deswegen sind die alle so dick.
Ich bin irritiert, warum ich so versoffen klinge, aber das erklärt natürlich einiges.
Und der hier?
Keine Ahnung, wovon du redest.
Na, das klingt wieder schon, Kaiser, kann der Kaiser sein. Das
könnte
kann
der aber Kaiser
auch,
sein.
Aber kann genau. Aber auch ein anderer etwas riechender Mensch in einem etwas müffelnder Charakter sein.
Ja.
Und wahrscheinlich würde ich, ich kann es nicht sagen, weil wenn ich manchmal ja auch unfreiwillig Zeit habe, also viel Zeit, 2-3 Wochen, weil irgendwas verschoben wird, weil irgendwas wegfällt, weil irgendeine Produktion eben nicht stattfindet und aber ja, die Zeit im Kalender geblockt ist, dann brauche ich, wenn ich in dem Zeitraum eigentlich auch mir natürlich mich mental darauf vorbereitet habe, da viel zu arbeiten, dann brauche ich eine gewisse Zeit, um überhaupt erst mal frei zu werden im Kopf und zu sagen, okay, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich jetzt was aufräumen? Möchte ich jetzt wieder basteln? Möchte ich schreiben natürlich immer. Das ist keine Option, um meine Zeit zu füllen. Das passiert. Aber wenn ich Zeit füllen dürfte, dann muss erst mal der Moment der Langeweile kommen.
Kenne ich sehr gut.
Und der braucht, also ich kann stundenlang nur da sitzen und warten, bis das Tuten im Ohr aufhört. Mhm. Also ich habe keinen Tinnitus, aber es ist dieses Rauschen, Brummen, dieses Chaos, was im Kopf herrscht. Und wenn sich das beruhigt hat, dann kann ich langsam anfangen, irgendwie einen Plan oder einen Gedanken aufzubauen und überlegen, was ich jetzt mit der Zeit mache. Also das ist eine schwere Frage, kann ich so nicht beantworten. Ich hätte genug zu tun.
Überleitung dazu wäre noch Musik. Wie wär's da? Willst du es noch weiter verfolgen? Ist Tante Bob?
Ja.
Ist nicht.
Sagen wir, ist Geschichte.
Ist Geschichte.
Ist Geschichte.
Ja.
Kann man wieder, kann man durchaus wieder nehmen und aufschlagen, das Buch, aber erstmal ist es Geschichte. Das ist auch viel zu aufwendig. Das ist.
Und auch emotional, ne?
Total emotional. Du hast Diskussionen mit Bandmitgliedern, du bist mit Freunden, jeder hat dann doch eine andere Meinung. Dann ist es Proben, natürlich musst du mit einer Band proben.
Ja.
Dann will der eine das spielen, der andere das spielen. Das hat ja noch nicht mal was mit Harmonien zu tun. Es gibt ja viele Varianten, wo man sich nicht verstehen kann. Obwohl man sogar die gleichen Töne spielt, ist es. Mhm. Und das ist. Ich bin nicht kompromissbereit im Moment.
Okay, aber du hast zumindest, das hat dich doch sehr glücklich gemacht, habe ich dich begeistert von erzählen hören. Darf ich dir noch was einschenken?
Bitte gerne. Wir trinken ja hier auch aus 0,1 Kölschgläser, muss man dazu sagen.
Ja,
ne?
Ja. Ich mache sie halt nicht voll.
Nein.
Das gehört sich ja
nicht. Das ist so ein Kölschglas, macht man ja auch nicht voll. Man muss so atmen.
du hast für ein Kinderhörspiel.
Oh ja, das war super. Ein Kinderhörbuch. Genau,
Kinderhörbuch.
Ja, Kinderhörbuch.
Und dazu habt ihr quasi kleine
Interviews. Das war toll. Genau.
Oder kleine Musiken noch.
Ah, die waren wirklich ganz klein. Halbe Minute oder 10 Sekunden oder sowas. Das waren ganz kleine Sachen. Das war sehr schön. Da hat der Autor, ein Engländer, hat so Wichtelchöre, die dann singen. Es war ein Weihnachtsbuch und dann singen da eben, wie zu Weihnachten üblich, Wichtel. Und dann singt auch, ich weiß nicht, wer da noch alle singt. Irgendwelche Leute singen da dauernd.
Hast du den Titel im Kopf?
Der Weihnachtosaurus.
Der Weihnachtosaurus.
Sehr schön. Genau. Und dann kam die Frage, ob ich das denn singen würde. Also da waren halt im Text, im Fließtext, waren dann so kleine Chöre, die kommen an und die Wichtel auch immer reimen in dem Buch. Und dann hat der Autor eben gesagt, dann sind die angekommen und haben dann gesungen. Und dann kam die Anfrage vom Verlag, ob ich das denn singen würde. Und wir könnten auch mehrere Spuren machen, weil es sind ja immerhin 11 oder 12 Wichtel oder 30 oder ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Jedenfalls mehrere Wichtel. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, singen finde ich prinzipiell immer eine ganz gute Idee. Aber wenn wir da schon singen, dann könnten wir doch auch Musik dazu machen, oder? Und dann ging es wie immer erstmal so ein bisschen ums Geld. Und das war aber in dem Fall tatsächlich mir völlig es ging gar nicht um irgendwelches Geld. Und das war dann das Schöne, dass wir einfach machen durften. Und dadurch, dass das eben auch dass es keinen finanziellen Mehraufwand bedeutet hat, waren wir relativ frei in unserer Arbeit. Und naja, dann haben wir für mein Verständnis ziemlich schräge Musik gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat auch gut funktioniert. Da haben wir dann ganz viele Kinderinstrumente besorgt, so Glocken, auf die man draufschlagen kann und die man trotzdem in der Hand wedeln kann. Ja. Und irgendwelche, wir haben auch alles zum Beispiel mit echten Instrumenten aufgenommen. Wir haben keine Samples oder sowas benutzt. Und das hörst du. Und wir haben alles in einem Raum aufgenommen, der sehr viel mit Holzfußboden und großer Raum, dass man also wirklich so ein, nicht in einem trockenen Studio, um hinterher noch Effekte dazu zu mischen, sondern es ist schon alles sehr
handgemacht.
Ja, und sehr live auch. Ja. Und das hört man, es rumpelt, es
genau,
es säubert so ein
der
bisschen.
Flohzirkus,
genau, das ist.
Macht Kaschem.
Das hat Spaß gemacht. Das war schön. Kann ich mir auch vorstellen, sowas zu machen. Aber das ist dann wieder Studio, es ist halt keine Band.
Ja, aber da fällt mir noch ein, weil wir hatten ja auch immer wieder, wenn wir Hörbücher zusammen aufgenommen haben, Tausende von kleinen Ideen. Und wir wollten ja schon sämtlichen Charakteren von Christopher Moores Werk, glaube ich,
Songs widmen.
Ja. Und wo es mal geklappt hat, tatsächlich einmal haben wir es durchgezogen und das war, falls du dich noch erinnerst, es ist 2010.
Also das ist aber lange her, das ist aber sehr lange her.
Draculas Rückkehr. Ich weiß. Das war
ja, gut, das war
der Ur-Urgroßneffe von Bram Stoker hat einen Nachfolgeroman von dem wirklichen Dracula geschrieben.
Ich kann mich ehrlich gesagt an die Geschichte nicht
mehr erinnern. An die Geschichte erinnere ich mich auch nicht. Wir hatten unsere Probleme, hatten aber deswegen auch
Spaß.
Wir haben uns viel unterbrochen und haben mussten viel Quatsch zwischendurch machen, um uns bei Laune zu halten. Und genau da ist das bei rausgekommen. Ich habe gedacht, das könnten wir doch eigentlich hinten dran klatschen. Oder hast du Schiss? Ist das peinlich?
Nee, hast du die Aufnahme davon?
Ich habe die Aufnahme natürlich.
Also,
ich habe das ja noch. Also ich habe nicht hier, aber ich würde es jetzt dann bei der Podcast-Folge einfach hinten ans Ende der Folge klatschen.
Ja, mach doch.
Oder?
Ja, das finde ich ganz lustig. Es ist doch ein Gag. Man darf das nicht ernst nehmen. Wenn das jemand ernst nimmt, ist er selber schuld. Also das ist sowieso, das denke ich sowieso bei allem, was wir hier machen. Das ist Unterhaltung. Und wenn man das zu ernst nimmt, dann ist man verloren.
Na, Hauptsache, das man selber kann auch lachen und das haben wir offensichtlich.
Ja, wir haben uns zu Genüge. Ja, ich weiß, wir haben das ziemlich böse gemacht. Ich kann mich erinnern, wir haben das auch aufgeschrieben.
Wir haben es ja vor uns gemacht.
Ich glaube, wir haben während des Lesens auch schon Textzeilen
geschrieben. Genau, weil es war, ich glaube, ich habe auch noch so Outtakes, wie wir dazu kamen. Vielleicht finde ich das auch noch, dann klatsche ich das nochmal dran.
Das war ganz schön, stimmt.
Ja.
Das finde ich überhaupt das sollten wir vielleicht auch bei der nächsten Produktion mal machen, dass wir uns dann hinterher noch mal eine Stunde Zeit nehmen und uns da reinsetzen. Und
also bei Moore müssen wir es endlich machen.
Es sind ja alle Instrumente da.
Ja,
also, zum Beispiel. Ja, weil du fragst mit Musik, das ist so ein, klar fehlt mir das, ich mache gerne Musik und es ist schön, aber ich habe inzwischen, ich kenne so viele Leute, die so viel besser sind in allem, dass ich dann, da kommt wieder dieser Selbstzweifel und die Amplitude und die Selbstkontrolle. Dass ich sage, ach Gott, ja, muss ich jetzt auch noch? Weißt du, wie mit dem Schreiben, wobei ich beim Schreiben da sehr viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt habe und denke, ja, das ist aber gut, das kann ich durchaus, wenn ich dann fertig bin, auch mal veröffentlichen.
Du hast es ja noch nicht rausgegeben, nichts, oder? Es gibt noch nichts.
Ne, es gibt einmal habe ich dann, das war aber ein sehr unangenehmer Abend, das war auch die letzte. Du weißt schon. Das war auch die letzte Prima Vista-Lesung, die es gab. Da waren
war
wir.
War die noch im SO? Die im SO 36?
Nee, die war in Köln.
Ah, in Köln.
Die war in Köln.
Die gemacht.
Okay. Und da habe ich dann, das hat er dann vom Handy gelesen, weil ich das noch auf dem Handy hatte. Ich hatte ihm das geschickt. Das war ein Text. Wir waren auf einer Kreuzfahrt arbeiten.
Ja.
Und das hat mich nachhaltig.
Ich weiß, du hast davon ein halbes Jahr erzählt.
Ja, es hat mich auch wirklich. Und es geht gar nicht nur um diese Kreuzfahrt. Es geht wirklich um das. Naja, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Jedenfalls habe ich da ein kurzes Pamphlet drüber geschrieben. Und das hat David dann bei so einer Prima Vista-Lesung von meinem Handy gelesen. Mhm. Und ich habe das tatsächlich noch mal gehört. Also ich weiß nicht, wie irgendjemand sagte, das gibt es, das kann man im Internet sehen. Und dann habe ich mir das noch mal angehört. Und wie gesagt, ich schäme mich immer noch für diesen Abend, aber das ist nicht weiter wild, das passiert jedem. Mhm. Ich habe einen Kumpel gesprochen, der ist Musiker, der meinte, ja, ist scheiße, wenn man sich auf der Bühne die Hosen auszieht. Und das heißt nicht, dass wir da nackt standen, aber es ist ein seelischer Striptease. Und das ist nicht, man fühlt sich
aber
nicht gut danach.
Aber habt ihr das verkündet offiziell, dass es tatsächlich auch von dir geschrieben war?
Ja.
Habt ihr
angekündigt? Ja, das haben wir angesagt. Also insofern so viel zum Selbstbewusstsein, dass ich da durchaus denke, dass auch das wird bestimmt nicht jedem gefallen, wenn wir sagen, das ist ja Pipi-Kaka-Humor oder Sandkasten-Lyrik.
Damit kriegst du mich immer.
Ja, eben. Es gibt aber auch dafür Leute. Da habe ich vorhin angefangen gesagt, das Ding ist auch, wenn du jedem gefällst, dann ist es meiner Meinung nach, ist es nicht mehr wirklich authentisch, weil wenn du jedem gefällst, bedienst du die Masse. Ja. Und dann gibt es, also dann probiert man, gefällig zu werden.
Ja, da muss ich jetzt auch nochmal.
Macht man ganz bewusst das, was anderen Leuten gefällt. Und ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich wäre.
Ich musste einen Toast auf dich aussprechen, weil mir tatsächlich nochmal bewusst geworden ist, im Nachhinein auch, als wir angefangen haben mit diesen Christopher Moore Büchern, ich konnte bis dato einem Text keinen Witz entnehmen. Also ich muss gestehen, ich war tatsächlich in meiner Jugend eher ein ganz ernster Junge und habe diese ganzen, so die Klassiker von Hermann Hesse und so alles gelesen, also so mit 15 unterm Rad, die ganzen Geschichten. Und fand auch Helge Schneider mit 15 überhaupt nicht witzig.
Für den habe ich auch so gebraucht. Also, ich habe es am Anfang nicht verstanden, muss ich sagen.
Also Katzenklo ist halt auch immer noch scheiße. Heute finde ich es aber alles in diesem Gesamtpaket total geil.
Klar, wenn du den Kontext kennst.
Genau, wenn du den Kontext kennst und den live gesehen hast und so. Ich liebe ihn so, aber genau, das war einfach damals nicht Zeit.
Das ist ganz große Kunst, meiner Meinung nach.
Ja,
also wirklich.
Und das heißt, wenn ich gelesen habe, habe ich tatsächlich einfach Erzählungen oder Romane gelesen, in Anführungsstrichen. Wo es um was geht, ja, Schmerz, tief und so, weißt du, warum?
Ja, aber das ist aber auch das Alter.
Und genau, ja, aber auch noch in den 20ern, Sturm und Drang und so ein Scheiß.
Die Pubertät, da nimmt man sich furchtbar ernst.
Ja, unbedingt. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur auf das Kompliment zu sprechen.
Ja, entschuldige bitte.
Weil
du weißt doch, wie ich...
Du hast Komplimente, bei Moore, genau, komm.
Werd rot.
Weiß ich nicht, also für mich, ne, es ist ein zweidimensionaler Text, der da vor dir liegt und... Und diese Art, wie du da über eben vermeintliche Karlauer rüberrennst, an einer Stelle eben nicht drauf gehst und dann an einer entscheidenden Stelle trotzdem voll auf Punktlandung einen raushängen lässt und so, das habe ich quasi das meine ich mit leise lesen, wenn man für sich Bücher konsumiert, einfach bis dahin nicht gemacht. So, und das war einfach für mich eine große Bereicherung in meiner Lesefähigkeit und meiner Verständnisfähigkeit für Texte.
Schön.
Und feiere das sehr, sehr, sehr und habe das immer auch sehr genossen.
So. Schön. Das freut mich. Dann habe ich ja doch ein bisschen was richtig gemacht.
Unbedingt.
Das ist schön, ja.
Ja. Wobei, genau, das ist halt auch so, ich finde das immer so gemein, wenn Moore unter Comedy läuft. Weil unter Comedy, das ist halt einfach so eine begriffliche, schwierige Gratwanderung. Wenn man jetzt an deutsche Comedy, also an Stand-up denkt oder an Hummel-Dummel, die Bücher schreiben, die auch witzig sind und auf der Bühne stehen und ihr eigenes Programm auch vertreten und verkörpern, ist Christopher Moore nochmal für mich was ganz anderes. Das ist irgendwie ein eigener Kosmos, weil er eben auch den Tiefgang hat. Hast du gerade
Hummel-Dummel gesagt? Ich glaube, Hummel-Dumm heißt es, oder?
Geil, darum bleibst du hängen.
Ja, oder? Ich hätte es arbeitet. Ich konnte gerade nicht mehr zuhören. Ich dachte, was ist denn Hummel-Dummel? Hummel-Dummel habe ich noch nicht, das interessiert mich. Siehste, aber guck mal, nicht auf die Couch. Du bist ja gut. Du hast deine, und ganz knapp am Pad vorbei. Ne? Also kurz vor der Elektronik.
Mir kommen die Tränen.
Ja, hast du doch drauf gesifft? Nee, ist alles trocken.
Alles gut. Ja. Das wollte ich nochmal losgeworden sein.
Jetzt darfst du es nicht bewegen, sonst läuft der Tropfen da runter.
Dabei sehe ich jetzt diesen Zettel, den würde ich jetzt noch mit dir bearbeiten. Das ist so,
ja?
So ein ganz klassisches Ding. Das hatten wir auch mal gedacht, dass wir das eigentlich so klassisch bei jeder Folge machen wollen. Haben wir bis jetzt nicht. Mit dir mache ich es jetzt. Dieses klassische AB-Spiel, du suchst dir eins aus.
Okay, ich muss das hier mal verteilen, sonst habe ich Schiss um die Couch. Nicht, dass du da irgendwie, weißt du?
Mhm.
So, hat sich alles nicht gelohnt, wenn du eine neue Couch kaufen musst.
Wunderschön aus. Also hier, ne, AB-mäßig. Du ordnest dich bitte einer zu, du entscheidest dich für eins. Ganz einfaches Beispiel, Hund oder Katze?
Hund.
Danke. So genau, die ersten sind einfach.
Okay.
Frankreich oder Deutschland?
Oh.
Doch nicht so einfach.
Doch, aufgrund des Essens sage ich mal Frankreich.
Ja. Beatles oder Stones?
Beatles.
Zack.
Keine Frage. Keine Frage.
Spontan oder durchdacht?
Ich wähle den Kompromiss. Spontan oder durchdacht? Na, wie du siehst, ist es eher durchdacht. Also jetzt ist die Antwort schon verloren. Also eine spontan wäre spontan.
Ja.
Nee, durchdacht.
Okay.
Ich bin nicht spontan. Ich wäre gerne spontan. Stimmt, das stelle ich übrigens immer wieder fest.
Okay.
Ich wäre gern spontan, aber ich bin nicht spontan.
Okay, aber dein Job erfordert es unglaublich, spontan zu sein.
Beim Synchron, aber darauf bin ich ja dann vorbereitet.
Genau.
Das ist ja keine Spontanität. Ja,
da hast
ja
keinen Text vorher, den du durchgearbeitet hast.
Nee, aber ich weiß, was mich erwartet.
Ja,
okay, und unter Spontanität verstehe ich jetzt... Und heute gehen wir mal angeln, anstatt zu synchronisieren. Ich so, nee, seid ihr bescheuert, hat wird synchronisiert, ich gehe nicht angeln. Also ich bin nicht...
Okay, neue Wege einschlagen, du musst was Neues machen, was anderes machen.
Das finde ich schon ganz gut, aber nicht, wenn ich nicht drauf vorbereite.
Mit dem anderen Bein aufstehen, mit der anderen
Hand. Ja, genau.
Nee, um Gottes mit der anderen Hand Zähne putzen.
Mhm, schöne Idee. Und dann zum Zahnarzt.
Okay.
Kann ja doch nicht kommen. Nein, du kannst nicht.
Nein, nein. Okay, Christopher oder Roger Moore?
Oh, ja, Christopher Moore.
So, jetzt wird's länger. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, Otto Bierbaum, oder die schwierigste Tonübung ist immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen, Werner Fink.
Ich bin für Fink.
Ja?
Ja. Ja.
Schön durch den Kakao ziehen, ne?
Ja.
Ist eigentlich die höhere Kunst.
Ja, sich selber nicht, und vor allem, ja, über sich selber lachen können und ich hatte früher, das ist ganz schön, weil ich erinnere mich daran, dass ich wirklich gelacht habe. Und das hat auch ein Kollege übrigens sehr irritiert. Das war so kurz mitten in nach der Pubertät. Mhm. Ich weiß es nicht genau, aber es war so aktuell Pubertät. und ich habe ganz wild, das sieht man mir heute nicht mehr an, aber ich habe schon ziemlich hart Akne gehabt. Aha. Ich habe glücklicherweise nie groß rumgepopelt und groß rumgedrückt, Narben. Deswegen habe ich keine Narben.
Okay.
Aber es war nicht schön und das ist auch wirklich ein Stigma. Also es ist, man wird auch komisch angeguckt. Das ist, wenn man so bunt aussah wie ich und, ne, und dann kam irgendwann der Spruch, nee, Simon lacht nicht über Pickel, der lacht mit ihnen. Also ich konnte herzlich lachen, weil ich finde den Spruch richtig geil. Ich finde den echt gut.
Mit ihnen, ja, schön. Und ja, du lachst natürlich mit den Pickeln im Gesicht.
Ja.
Ja. Süß. Ja.
Ja, ja. Fand ich gut. Also ja, Fink.
Sehr schön. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.
Ja, oder?
Nietzsche.
Ja.
Oder? Mir egal, ich lasse das jetzt so. Postkarte.
Ich tendiere ja zu mir egal, ich lasse das jetzt so. Aber es stimmt leider nicht.
Ja, das ist, ja.
Das stimmt nicht. Ich setze dann doch noch mal die Pfeile an. Ich greife jetzt nicht zur Nagelfeile, aber einfach so einen grob gehauenen Klotz lasse ich da nicht stehen. Es ist etwas dazwischen. Ich glaube schon so ein bisschen aufs Stufe. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so ein Gegensatz ist mit das, weil alles, was man macht, bringt einen ja irgendwie weiter. Ah. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht auch trotzdem Sachen so lassen kann, wie sie sind. Ich lerne ja dann auch aus dem, sagen wir mal, verhauenen Ergebnis. Ah. Also, ja, aber ich neige schon eher dazu. Das ist wie mit dem Durchdacht. Ich neige schon eher dazu, mir Gedanken zu machen und kram das dann nochmal raus. Wenn ich die Chance dazu habe. Wenn jemand sagt, so jetzt hier One-Taker, dann kann ich nichts machen.
Ja, muss man liefern, ne?
Dann ist das so.
Muss man liefern.
Ja, kostet ein Kotelett. Da kannst du nicht irgendwie hinterher sagen, gib doch Lachs.
Sehr schön. Okay, das macht Spaß. Das ist gut. Also, Frührentner am Atlantik.
Ja.
Jetzt können wir es aktualisieren. Oder Australien. Also, nee, Schrägstrich Australien. Oder in Stiefeln abtreten, also in deinem Fall den letzten Odem ins Neumann seufzen.
Nee, Frührentner, ganz klar Frührentner. Ich muss mir nicht meinen letzten Atemzug ins Mikro hauchen. Das ist nicht mein Ziel.
Ich will meinen Stiefel sterben.
Ja. Das Schöne ist, das kann ich ja vorher machen. Also ich kann ja abtreten und trotzdem Frührentner werden. Dann muss ich allerdings konsequent sein, dann muss ich ja echt aufhören.
Ja.
Also, ach Scheiße, ja, insofern.
Comeback feiern,
ja, eben, genau. Und insofern, wenn du sagst, also bis zum letzten Tag irgendwie arbeiten wollen, das heißt ja nicht, dass ich es dann auch tatsächlich kann oder darf oder ich hätte gern beides. Ich wäre gerne Frührentner am Atlantik und würde dann da vielleicht meinen Taschenneumann mitnehmen und das wird wahrscheinlich irgendwann auch aussehen und qualitativ wie so ein hier jetzt will ich nicht die Firma nennen, ein Diktiergerät, nennen wir es einfach ein digitales Diktiergerät, mit dem man telefonieren kann. Ja. Das wird es wahrscheinlich irgendwann auch echt in guter Qualität geben.
Ach, klar.
Das ist ja heute schon.
Ja, oder zumindest ein super Adapter, wo du dann noch ein geräuscharmes Mikrofon.
Und insofern kann ich mir das vorstellen, durchaus als Frührentner am Atlantik in Stiefeln abzutreten. Wobei es ja wahrscheinlich eher die Flipflops sind.
Sehr schön. Aber es gibt ja schon Kollegen, die, wo man denkt, sie haben es ja eigentlich nicht mehr nötig, aber sie können auch nicht loslassen. Die haben auch Bock. Und das finde ich auch geil.
Ich glaube, das haben wir alle.
Diese Branche lässt es ja eben zu.
Die lässt es zu.
Und man muss da noch sagen, fairerweise, für Männer bis jetzt, bevorzugt, im Alter, gibt es immer noch was zu tun.
Ja, wobei Synchron. Ich glaube, dass es bei den im Synchron. Bei den Hörbüchern, glaube ich, durch diese Hörbücher und dieses neue Medium, was sich da jetzt wirklich explosionsartig.
Weil auch endlich mal mehr Autoren noch, Autorinnen dazu kommen.
Genau.
Und auch vielleicht wirklich, weibliche Hauptcharaktere.
Und ich glaube, ist es nochmal was anderes, wenn du einen Film mit Frauen füllst. Davon gibt es relativ wenige. Also diese klassischen, weiß ich, Sam und Louise oder sowas.
Ja,
also
aber auf jeden Fall, dass eine alte oder eine reife Frau zentral eine der Hauptrollen ist. Das ist halt in
das
dem Sinne.
Das ist dann eine oder zwei, aber es ist nicht so, dass es die ganze Branche, sagen wir mal, füttern könnte. Und ich glaube, durch die Hörbücher ist es dann jetzt auch ja, geschlechtsübergreifend möglich. Oder zumindest haben mehr Frauen die Chance, auch mit dem Beruf älter zu werden. Das ist ja am Theater nochmal was anderes. Mhm. Und beim Film. Also das ist tatsächlich, aber im Synchron ist es schon schwer. Was man auch generell am Gros der Filme sieht. Die sind ja alle nicht älter als 30, die großen Filme und Hauptrollen jetzt alle spielen. Das ist ja
sowohl Männer als Frauen?
Ja, das ist, also wenn ich mir das angucke,
aber es jetzt gibt schon ganze, natürlich gibt solche es Morgan Freemans und solche Leute gibt es ja auch immer noch.
Die werden auch immer noch weiter nachkommen und auch nachwachsen.
Die werden auch aber in Stiefeln sterben.
Auf alle, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, es ist so ein, ich glaube, es ist schwer, wenn du, das ist vielleicht auch was, dessen ich mir noch gar nicht so bewusst bin, weil es natürlich unterschwellig passiert. Mhm. Wenn man so daran gewöhnt ist, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich weiß überhaupt nicht, was passieren würde, wenn ich die nicht mehr habe. Jetzt kann ich schön sagen, ach, ich ziehe mich da raus, nee, ich will das, oh, wieder eine Party, nee, ich komme mal, ach, das sind so viele Leute, nee, ich bleib mal zu Hause. Schön im Internet gucken, ach, das war toll, das war super. Ich kriege ja meine Bestätigung.
Mir kommen die Tränen. Siehste,
ich kann mir die heimlich suchen. Aber wenn das fehlt, wenn das nicht mehr da ist, auch wenn ich eben die Bestätigung darüber, dass ich wieder einen Job machen kann, nicht habe. Ich glaube, das ist die größte Bestätigung. Man wird angerufen, willst du. Das heißt ja, man hat irgendwann was richtig gemacht. Und wenn das wegfällt, wenn ich plötzlich nicht mehr angerufen werde, wenn ich keine Aufträge mehr kriege, wenn mich niemand mehr hören will, ich glaube, da hätte ich schon dann doch ganz schön dran zu knabbern. Weiß nicht, vielleicht auch nur eine gewisse Zeit, vielleicht bis das Summen im Kopf dann weg ist, aber ich glaube schon, dass mir das dann auch fehlen würde.
Toi, toi, toi. Also in dem Moment wirst du wahrscheinlich bereit sein dafür oder es geht sowieso weiter, weil du einfach gut bist.
Ach, vielen Dank.
Ja. Also, kommen wir zur nächsten. Bitte. Matt Damon oder selber glänzen?
Ach nee, Matt Damon. Nee.
Nimmst du?
Nee, das, okay. Das,
hatten wir ja schon geklärt.
Ja.
Dunkelkammer.
Ja. Vor allem, ich finde das ja, der ist mir ja sehr sympathisch. Also alles, was ich von ihm weiß, ist mir auch sehr sympathisch. Der scheint ein echt knorke Kerl zu sein.
Hattest du mir nicht letztens erzählt, dass er an einem Set irre früh aufsteht, irgendwie 2 Stunden seinen Work... Nee, das war ein anderer. Ich habe es verwechselt. Von Mark Wahlberg. Okay, ich nehme alles zurück.
Nee. So sieht Matt Damon jetzt auch nicht aus.
Nein.
Also zumindest nicht, wenn er nicht irgendwelche Schlägertypen da spielen muss oder Geheimagenten. Nee, ich glaube, der ist wirklich sehr sympathisch. Der muss einen guten Humor haben. Und was ich gehört habe, er hat irgendwann mal über diese horrenden Gagen gesagt, hören Sie, ich lasse mich doch nicht für meine Arbeit bezahlen, sondern dafür, dass ich, wenn ich drehe, mich so an diesen Tagesplan halten muss, mich gesund ernähren muss, abnehmen muss, Sport machen muss, schön aussehen muss. Weil der halt in den Drehpausen, also wenn er jetzt nicht irgendeinen Film hat, muss er wohl sehr aus dem Leim gehen. Das hat man ja in einigen Filmen auch schon gesehen, dass er dann irgendwie wirklich richtig zulegt. Und er findet es wohl wahnsinnig anstrengend, dieses Körperkult und eben L.A. und Hollywood. Und das ist mir sehr sympathisch. Das finde ich
auf jeden Fall.
Finde ich ganz gut, die Fähigkeit, eine gewisse Eitelkeit abzulegen, finde ich sehr, bewundere ich auch. Also so gerne ich damit hausieren gehen würde, aber ich bin dann doch zu eitel. Also ich habe das mal versucht, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn ich total ungepflegt aus dem Haus gehe. Ich habe es wirklich mal versucht. Ich habe mich auch schon dabei
Jogging
ertappt.
Und so.
Ja, genau. Mhm. Also Jogging, mit dem Jogginganzug auch einkaufen gehen. Ich habe es versucht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das bin ich nicht.
Meine Freundin ist da eiskalt, Neukölln-Style halt.
Ja, das ist auch. Ich muss auch gestehen, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich war mal mit ein paar Freunden an der Ostsee, nee, an der Nordsee, ich weiß nicht. Wir waren irgendwo an der See in Deutschland. Und ich glaube sogar über Silvester. Also es war tatsächlich scheißegal. Wir haben in der Wohnung von irgendwelchen Eltern da gewohnt oder durften da wohnen. Und da sind wir dann ganz bewusst mit Jogginghosen einkaufen gegangen. Das war ein Heidenspaß. Aber ich stand die ganze Zeit da und habe gedacht, oh fuck, du hast den Bademantel vergessen. Das ist so, weil selbst dann fehlt mir irgendwas, um es zu komplettieren. Dann will ich die Jogginghosen, das Unterhemd und den Bademantel haben.
Okay.
Und Filzschluppen. Das ist, also so, nee, ich mag Jogger, ich finde das gut, aber ich ich zieh die zu Hause an.
Okay. Komm, wir ziehen mal durch.
Ja,
wir
bitte.
Müssen doch gleich zu deiner Geschichte
kommen. Ja, schmeiß das alles raus.
nein, das mache ich nicht. Alles gut. Jetzt, je später die Stunde, desto lockerer wird's mit dem Wein. Was habe ich denn noch?
Alle.
Lieber nah dran oder möglichst weit weg?
Nee, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil es echt abhängig
vom Kontext
ja, ist. Weil es wirklich abhängig vom Kontext
ist. Okay, was war dein erstes Bild, auf was du das bezogen hast gerade?
An meinem Leben.
An deinem eigenen Leben.
Ja, also die Reflexion an meinem eigenen Leben. Das heißt, bin ich jetzt unmittelbar von allem betroffen, was mir passiert, was ich mache, was ich tue? Oder schaffe ich es, einen Abstand zu gewinnen und mir das von außen anzugucken und vernünftig zu reflektieren? Und eben, da sind wir wieder bei den Amplituden, zu sagen, ey, Alter, hallo, erstmal bist du kein bemitleidenswertes Einzelschicksal. Zweitens ist es gar nicht so schlimm und komm mal klar. Wo ist das Problem? Ey, dir geht's richtig gut. Das ist Pillepalle.
Also in dem Kontext dann eher?
Dann eher reflektieren, eher weiter weg und sich das angucken und vernünftig handeln und
agieren. Eigener Zeuge sein.
Und, ja. Also nicht immer alles unmittelbar erleben. Das macht einen, glaube ich, kaputt.
Sehr gut. Röhrenvorverstärker oder Röhrenjeans?
Das ist der Vorverstärker. Das ist auch die Endstufe, weißt du, alles Röhre.
Steuern zahlen oder zahlen Steuern?
Ach Gott, ja, das ist scheiße. Lieber zahlen Steuern.
Ja. was habe ich hier noch? Wenn jeder nur an sich denkt, ist doch an alle gedacht. Oder Nächstenliebe schön und gut, aber doch nicht den Nächstbesten.
Ja, den zweiten finde ich jetzt gut formuliert. Den ersten finde ich tatsächlich ein bisschen falsch. Also das ist, wobei ich das leider heute als, ja, wenn du schon sowas schreibst, musst du damit rechnen, dass ich das sage.
Ja.
Ich finde das leider ein Phänomen unserer Zeit. Die Leute denken, habe ich das Gefühl, nicht alle, natürlich nicht alle, aber ein Gros denkt an sich und vertritt auch tatsächlich diese Meinung. Und das finde ich, ich glaube, damit haben wir nicht nur natürlich auch wieder mal, aber ich glaube, das ist ein großes Problem in Deutschland.
Aber es gibt Gegenbewegungen.
Es gibt Gegenbewegungen und ich finde das, da fühle ich mich aber wohler. Also.
Ich musste auch nur lachen bei der zweiten
Formulierung. Ich finde die ist super. Schön formuliert.
Okay, letzter. Kalt eingeritten und nass abgestellt oder
ruhig brauner.
Ruhig brauner. Auf alle Fälle ruhig brauner. Das andere ist mir in diversen Situationen schon viel zu oft passiert.
Kalt eingeritten und nass abgestellt.
Ey, und das in der Ecke stehen, ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße.
Okay.
Das ist wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist nicht schön.
Ist tatsächlich aus den Nibelungen von Richard Wagner. Ruhig, brauner. Da ist das Zitat her.
Stimmt.
Ich wusste es nicht.
Ich hab's vergessen. Kultur, aber ich weiß, das ist ja nun mal,
naja,
das ist aber eine Stani-Formulierung im Synchron, wenn einer hektisch wird oder wenn, sag mal, wir hängen, ich muss jetzt mal ruhig, brauner.
Ja.
Das ist so, da irgendjemand hat dann, einer der großen Recken, da wisst ihr eigentlich, woher das kommt?
Ja, ja. Woher kommt das? Mir fällt jetzt auch keine glorreiche Überleitung ein, Simon. Wir starten jetzt mit deiner mitgebrachten Geschichte. Einer deiner Lieblingsautoren.
Mark Twain.
Weil wenn du privat liest, liest du eigentlich fast nur noch Sachbücher oder Biografien ganz viel. Das stimmt.
Oder alte Bücher.
Oder alte Bücher.
Also was heißt alt?
Ja, oder so ein bisschen.
Das kauft man heutzutage im modernen Antiquariat. Das sind Bücher aus den, zählen sogar Bücher aus den 70ern zu, was ich jetzt gar nicht so alt finde. Also gut, das sind ein paar Jahre natürlich, aber das sind so 60er Jahre, 70er Jahre. Finde ich ganz schön. Und Mark Twain fasziniert mich ungemein, weil der ist halt 1910 gestorben. Das heißt, alles, was er geschrieben hat, hat er mehr oder minder vor.
Du hast doch nicht wirklich dein Handy.
Nein, das ist das Publikum, was hier sitzt. Also, könnt ihr mal euer Telefon ausmachen, bitte?
Wo sind die eingespielten
Lacher? Ruhig jetzt! Ja, es tut mir leid. Das ist aber wirklich nicht meins. Die haben ja alle den gleichen Klingelton.
Ja, ja, genau. Kann man also meins ist es nicht.
Man kann es auch nicht einstellen.
Wer hier noch sein Handy liegen lassen hat.
Nein, ich auch nicht. Aber es ist hinter der Wand. Es hört gleich auf. Es ist ganz schnell, kurz. Es ist auch neu. Deswegen, ich glaube nicht, dass du es... Super. Wer war es denn, mein Papa?
Ja.
Ich hab's geahnt.
So.
Ja. Mein Papa.
Der Papa ist
hat mit, immer das mit perfekte im Timing.
Der Jürgen.
Vor 1910, also alles, was er geschrieben hat... ist von vor 1910, was ich echt grandios finde, weil es ist echt aktuell. Die Sprache ist manchmal ein bisschen holprig, was mir aber auch sehr gefällt, weil sie sie ist halt nicht so unbedacht. Er schreibt die Sätze nicht einfach nur, um sie zu schreiben, was mir gut gefällt. Und genau, es geht um eine Geschichte, die heißt Meine Uhr. Und das ist was wahrscheinlich jedem auch schon mal passiert ist. Etwas, was wunderbar funktioniert hat, wird kaputt repariert. Ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg. Das ist, es ist ja eine kurze Geschichte und meiner Meinung nach Mark Twain Meister der pointierten Kurzgeschichte. Ganz kurze, abgeschlossene Geschichte. Sehr schön. Also, meine Uhr.
Ja.
Meine schöne neue Uhr ging nun schon 1,5 Jahre weder vor noch nach. Sie war kein einziges Mal stehen geblieben und an dem Werk war nichts zerbrochen. Nunmehr galt mir ihr Urteil über die Tageszeit für völlig untrüglich. Ihre Lebenskraft und ihr Knochenbau für unzerstörbar. Aber endlich ließ ich sie eines Abends doch ablaufen. Ich trauerte darüber, als sei dies Versehen ein Vorbote von kommendem Unheil und Missgeschick. Erst allmählich wurde meine Stimmung wieder heiterer. Ich zog die Uhr auf, stellte sie nach Gutdünken und schlug mir alle abergläubischen Gedanken und trüben Ahnungen aus dem Sinn. Am nächsten Morgen trat ich in den Laden des ersten Uhrmachers der Stadt, um meine Uhr genau nach der richtigen Zeit zu stellen. Der Herr nahm sie mir aus der Hand, um dies Geschäft für mich zu besorgen. »Sie geht 4 Minuten nach«, sagte er dabei. »Der Regulator muss vorgerückt werden.« Ich versuchte, ihn daran zu hindern, versuchte, ihm begreiflich zu machen, dass der Gang der Uhr unübertrefflich sei. Vergebens. Der Kohlkopf in Menschengestalt sah nur das eine. Die Uhr ging 4 Minuten nach und der Regulator musste vorgestellt werden. Ich bat und flehte, er solle es nicht tun. Ich sprang in meiner Seelenpein um ihn herum, aber alles umsonst. Mit kaltblütiger Grausamkeit vollbrachte er die schändliche Tat. Von da an begann meine Uhr zu laufen. Schneller und schneller, Tag für Tag. Innerhalb einer Woche geriet sie in ein wahres Fieber. Ihr Puls stieg bis auf 155 Grad im Schatten. Noch ehe 2 Monate zu Ende waren, hatte sie alle Uhren der Stadt weit hinter sich gelassen und war 14,5 Tage vor dem Kalender voraus. Noch hing das bunte Oktoberlaub an den Bäumen und sie tummelte sich schon mitten im Novemberschnee. Die Zahltage für die Hausmiete, für alle fälligen Rechnungen und sonstigen Schulden kamen in so wahnsinniger Hast näher, dass ich mir schier kaum mehr zu helfen wusste. So brachte ich sie denn zum Uhrmacher, um sie regulieren zu lassen. Dieser fragte mich, ob sie schon jemals repariert worden sei. Als ich das mit dem Bemerken verneinte, es sei noch nicht nötig gewesen, glitt ein boshaftes Lächeln über seine Züge. Gierig öffnete er die Uhr, guckte hinein, klemmte sich ein Ding ins Auge, das aussah wie ein kleiner Würfelbecher und betrachtete das Räderwerk genau. »Hm, sie muss gereinigt und geölt werden«, sagte er. »Und außerdem reguliert. Fragen Sie in einer Woche wieder nach.« Gereinigt, geölt und reguliert war meine Uhr. Aber nun ging sie schrecklich langsam. Ihr Ticken klang wie Grabgeläute. Ich versäumte alle Eisenbahnzüge, hielt keine meiner Verabredungen ein und kam wegen Verspätung um mein Mittagessen. Allmählich machte meine Uhr aus 3 Tagen 4. Zuerst wurde es bei mir gestern, dann vorgestern, dann letzte Woche. Ich geriet immer weiter ins Hintertreffen und konnte mich nicht mehr in die jetzige Welt finden. Wieder begab ich mich zum Uhrmacher. Er nahm in meinem Beisein die Uhr ganz auseinander und sagte, der Zylinder sei gequollen. In 3 Tagen könne er ihn aber wieder auf das richtige Maß bringen. Hierauf ging die Uhr im Durchschnitt gut, aber auch nur im Durchschnitt. Den halben Tag lang raste sie wie im Donnerwetter unter fortwährendem Schnarren, Quieken, Schnauben und Schnaufen, sodass ich vor dem Lärm meiner eigenen Gedanken nicht hören konnte. Keine Uhr im ganzen Lande hätte vermocht, sie einzuholen in ihrem tollen Lauf. Den Rest des Tages blieb sie allmählich immer mehr zurück und trödelte derart, dass sie ihren ganzen Vorsprung einbüßte und sämtliche Uhren ihr wieder nachkamen. Einmal in 24 Stunden war sie aber ganz auf dem richtigen Fleck und gab die Zeit genau an. Dies hielt sie pünktlich ein und niemand hätte daher behaupten können, sie tue weniger als ihre Pflicht und Schuldigkeit oder mehr. An die Tugend einer Uhr stellt man jedoch höhere Ansprüche, als dass sie nur im Großen und Ganzen richtig geht. Ich trug sie daher abermals zum Uhrmacher. Er sagte, der Hauptzapfen wäre zerbrochen und ich sprach ihm meine Freude darüber aus, dass der Schaden nicht größer sei. Offen gestanden hatte ich noch nie etwas von einem Hauptzapfen gehört, aber ich wollte mich doch einem Fremden gegenüber nicht unwissend zeigen. Der Zapfen ward ausgebessert, aber das half nur wenig. Die Uhr ging jetzt eine Weile und dann blieb sie wieder eine Weile stehen, ganz nach ihrem Belieben. Jedes Mal, wenn sie losging, tat sie einen Rückschlag wie eine Muskete. Ein paar Tage lang wattierte ich mir die Brusttasche aus. Schließlich trug ich die Uhr aber zu einem anderen Uhrmacher. Der zerpflückte sie in lauter einzelne Stücke, drehte die Trümmer vor seinem Vergrößerungsglas hin und her und meinte, es müsse an der Hemmung etwas nicht in Ordnung sein. Das besserte er aus und setzte die Uhr wieder zusammen.
Nun gingen sie gut. Nur alle 10 Minuten schlossen sich die Zeiger wie eine Schere und machten die Runde gemeinsam weiter. Der Weiseste unter den Menschenkindern würde von solcher Uhr nicht herauskriegen können, was die Glocke geschlagen hat. Ich ging also wieder hin, um dem Übelstand abhelfen zu lassen. Jetzt, meinte der Mensch, der Kristall sei verbogen und die Spiralfeder krumm. Auch müsse ein Teil des Werkes neu gefüttert werden. All diese Schäden beseitigte er und meine Uhr ließ nun nichts zu wünschen übrig. Nur dann und wann, nachdem sie etwa 8 Stunden regelmäßig gegangen war, geriet bei ihr inwendig alles in Bewegung, sodass sie zu summen begann wie eine Biene und die Zeiger sich stracks so flink im Kreise drehten, dass man sie nicht mehr unterscheiden konnte. Sie sahen aus wie ein zartes Spinngewebe auf dem Ziffernblatt. In 6 oder 7 Minuten hatte sie die ganzen nächsten 24 Stunden durchwirbelt, dann gab es einen Krach und sie stand still. Mit schwerem Herzen ging ich wieder zu einem anderen Uhrmacher und sah, wie er das Werk auseinandernahm. Dabei rüstete ich mich, ein Kreuzverhör mit ihm anzustellen, denn das Ding ging mir jetzt über den Spaß. Ursprünglich hatte die Uhr $200 gekostet und ich musste jetzt für Reparaturen 2.000 bis 3.000 ausgegeben haben. Während ich so dastand und dem Manne zusah, kam er mir plötzlich bekannt vor. Nein, ich irrte mich nicht. Der Uhrmacher war ein früherer Dampfbootmaschinist, und zwar nicht einmal ein guter. Er betrachtete alle Teile sorgfältig, gerade wie die anderen Uhrmacher auch, und fällte dann seinen Urteilsspruch mit derselben Zuversicht. Er sagte, sie macht zu viel Dampf. Wir müssen den stellbaren Schraubenschlüssel an das Sicherheitsventil hängen. Ich schlug ihm auf der Stelle den Schädel ein und ließ ihn auf meine Kosten beerdigen. Mein Onkel William, Gott hab ihn selig, pflegte zu sagen, ein gutes Pferd sei ein gutes Pferd, bis es einmal durchgegangen wäre, und eine gute Uhr, bis sie den Reparierern in die Hände fiel. Er zerbrach sich oftmals den Kopf, was denn eigentlich aus allen verdorbenen Kesselflickern, Büchsenmachern, Schustern, Grobschmieden und Maschinisten in der Welt schließlich würde, aber niemand konnte ihm je Auskunft geben.
Aha.
Das kennt doch jeder, oder?
Sind sie alle Uhrmacher geworden?
Das ist alle Uhrmacher.
Die Taxifahrer, die eigentlich Geologen und Kulturwissenschaftler sind.
Richtig, genau.
Nee, oder, nee,
das die Frittenverkäufer, die eigentlich Schauspieler sind.
Ja, scheiße.
Ja, Mark Twain.
Mein Fahrrad wurde auch mal kaputt repariert.
Also ich weiß nicht, was bei mir schon alles kaputt repariert wurde und was das dann tatsächlich im Nachhinein alles gekostet hat. Hm. Röhre. Ich hatte mal einen schönen Röhrenverstärker. Hm. Der geht bis heute nicht. Den habe ich bestimmt 3-mal in der Reparatur gehabt.
Nee, schöne Wendung. Mhm. Hast du recht. Pointierte Endung.
Oder?
Ja.
Ich habe ja ein Auto. Dieses Auto war inzwischen 3-mal in der Werkstatt und zwar nur, weil der Keilriemen quietscht. Und der quietscht immer noch. Ach. Jedes Mal heißt es jetzt, nein, wir haben ihn festgezogen, nein, wir haben ihn ausgetauscht.
Der Jimny, der ja. Kleine, quietsche Jimny.
Genau, der quietsche Jimny. Den machst du an und der macht. Und wenn er es nicht macht, ist was kaputt.
Stimmt, ey, krass. Weil wir alle voll Laien sind. Müssen wir einfach dazu stehen, oder was?
Ja. Ein geiler Job.
Sehr schön. Geht auch für mich, weil ich ja das Vergnügen habe, hier mit dir zusammen zu sitzen, mich zu betrinken und ein schönes Gespräch zu führen.
Ja, und ich glaube, in 3 Wochen arbeiten wir zusammen, wa?
Hm. Darfst du jetzt wieder nicht verraten.
Ach so, habe ich auch nicht gesagt.
In 3 Wochen, warte mal. Ja, da bin ich auch wieder aus dem Urlaub.
Ich weiß. Ja. Die nächsten 2 Wochen arbeite ich ohne dich.
Okay, Simon. Stößerchen.
Jo, nochmal, schön war's.
Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne. Sehr lustig. Freude.
Bis bald.
Bis bald.
In Transylvanien lebt ein Mann. Dracula sein Name. Dracula mochte ein Mörder sein, aber er war nicht grausam. Der Pfiff eines Bootsmanns riss ihn aus seinen Gedanken. Mina öffnete die Augen und sah, dass die Gräfin das Skalpell hatte. Sie rüttelte den Türen, doch sie waren alle eingerostelt. Kai!
Bitte, bitte, Batterie!
Mann, ey! 100 Klimmzüge, was sind das für eine Scheiß? Baum, baum, baum. Noch immer zitterte sie am ganzen Leib. Noch immer strichen die Hände unter ihrem Kleid über ihre Haut. Ein Lächeln traf auf ihre Lippen. Sie hatte von Anfang an recht gehabt.
Es gab nur einen Mann, der ihr eine solche Befriedigung verschaffen konnte. Simon Jäger.
Ich fand's geil.
Es gab nur einen Mann, der ihr eine solche Befriedigung verschaffen konnte.
Jetzt bin ich aber dran, ne?
Elias Emken.
Ich wollte das nur komplimentieren.
Federalala,
Drakula, trinkt Sambuca,
Federalala. Federalala. Ach so, ich trinkt lieber Blut, trinkt lieber Blut als Sambuca. Der Drakula trinkt lieber Blut als Sambuca. Das ist eine sehr schöne Zeile. Ey, komm, wir schreiben das mal auf, dann machen wir den Jungs noch einen kleinen Song, den wir ihnen hinterher schicken.
So eine Scheiße hier.
Der Dracula ist manchmal etwas sonderbar.
Auf Federalala, Federalalala, Federalalala.
Der Dracula perforiert gern Minas Wonderbra.
Federalala, Federalala, Federalalala.
Hau dein Gebiss in wen, was oder du willst.
Denk ich, sag, mach alles platt, bis du genug vom Saufen hast. Genieß die Nacht bis zum allerletzten Stich.
Nur ohne mich.
Dracula, Dracula, Dracula.
Der Dracula hat manchmal Rest von Blut im Haar.
Fideralala, Fideralala, Fideralalala.
Der Dracula ist kein Staub, sondern ein Blutsauger.
Fideralala, Fideralala, Fideralalala.
Hau dein Gebiss in wen, was oder du willst.
Wenn du willst. Denk dich satt, mach alles platt, mach bist du alle genug vom Saufen hast. Genießt die Nacht bis zum allerletzten Schnitt.
Nur ohne mich. Nur ohne mich.
Ohne mich, ja.
Ohne mich.
Ohne mich.
Ohne mich. Oder was sagst du dazu, Simon? Und ich glaube, ich bin dabei nicht mit bei.
Ja. Scheiße, ich hab den Ende nicht geklappt.
Das war Simon Jäger und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten.
Hörgestalten.